Ich fange mal schon mit den einleitenden Bemerkungen an. Also ich heiße Jonas Köper, arbeite an dieser Zeitschrift Gegenstandpunkt mit. Diese Zeitschrift gibt es in Exemplaren dort am Büchertisch für Interessenten zu kaufen. An diesem Büchertisch gibt es auch eine Dose für Spenden, wo man was hinterlassen kann, wenn man das Organisieren solcher politischen Auseinandersetzungen wie heute Abend finanziell unterstützen will. Das kostet ja nun mal Geld. Und dort gibt es auch eine Liste, wo man seine E-Mail-Adresse hinterlassen kann, wenn man informiert werden will, was es in Berlin so an regelmäßigen Diskussionsterminen gibt, auch was da gerade besprochen werden soll und so. Wer daran interessiert ist, der soll sich eben dort mit einer E-Mail-Adresse in diese Liste eintragen. In diesem größeren Rahmen wie heute gibt es die nächste Veranstaltung am 24. Juni. Da kommt der Peter Decker vom Gegenstandpunkt. Die Veranstaltung ist auch wieder 19.30 Uhr hier in diesem Raum. Und das Thema soll dann sein, was dran ist oder nicht dran ist an dieser These, dass Krisen kriegsträchtig sind. Also soll abgehandelt werden, was ist das eigentlich, so eine kapitalistische Krise, und wie ist die derzeitige gestrickt? Was gibt es da zwischen den Staaten an Krisenkonkurrenz? Und was hat das eigentlich mit dann gar nicht mehr wirtschaftlichen Fragen zu tun, sondern mit politischen Gewaltfragen? Das soll da zur Diskussion stehen. Heute die Ukraine. Hier ist ja vor einiger Zeit schon ein Vortrag zu dem Thema gewesen und eine Diskussion. Und ich will da heute eigentlich dran anschließen. So versteht sich der Titel der Veranstaltung. Die friedliche Eroberung der Ukraine durch die EU findet ihr Ende. Der Westen erklärt Feindschaft zu Russland. Das mit dem ihr Ende soll schon sagen, das, was da jetzt richtig als Konfrontation auf dem Tisch liegt und bereits bestritten wird, ist so etwas wie die Konsequenz aus dem, was vorher an europäischer Politik in Sachen Ukraine, nämlich diese Sorte Politik, schließt euch der Europäischen Union an, und dazu sollt ihr keine Alternative haben. Was da in dieser Politik von Europa angestellt worden ist, davon ist das, was jetzt ist, dessen Konsequenz. Und es ist gleichzeitig, das ist das Zweite, ein Bruch mit der Sorte Vorgehen, das da bislang gepflegt worden ist. Dazu will ich was vortragen und zur Diskussion stellen, einleitend ein bisschen was zu diesem penetranten, öffentlichen Erklären einer Schuldzuweisung. Putin ist an allem schuld, dass wirklich die Charakterologie eines Feindbilds erfüllt. Ich komme dann am Schluss nochmal darauf zurück, warum das in Deutschland so eine penetrante öffentliche Übung ist. Ich will dagegen eine sachliche Erläuterung setzen, welche Ansprüche Russlands mit welchen Ansprüchen der westlichen Staaten da kollidieren. Und will dann eben zeigen, was dieser Titel anspricht, dass da eine westliche Politik in Sachen friedlicher Eroberung der Nachbarstaaten Russlands an ihr Ende kommt und dabei die Wahrheit über diese Politik rauskommt. Dann will ich ein bisschen erläutern, was hat es eigentlich damit auf sich, was ist das, wenn sich zwischen Staaten das Verhältnis zu so etwas wie einer Feindschaft ändert und muss dann zu sprechen kommen auf die, die das tun, im Westen die USA und Deutschland, Europa, will da auch erläutern, dass es da neben einem Schulterschluss auch Differenzen gibt. Und dann komme ich am Ende nochmal, wie gesagt, zu sprechen auf die deutsche Öffentlichkeit. Das fällt nicht nur mir auf, das fällt auch manchen Zeitgenossen auf, dass das in Deutschland wirklich penetrant ist. Dieses Putin ist schuld. Dass die deutschen Leitmedien diesen Spruch, Putin ist schuld, als Moral der Geschichte vor und ans Ende jeder Berichterstattung in Sachen Ukraine hängen. Dann berichten sie von was, was gar nicht so einleuchtet, dass Putin daran schuld sein soll. Zum Beispiel berichten sie aus der Ukraine, dass die westlich gesonnene, also unsere Regierung dort mit militärischen Mitteln gegen Gegner ihrer Machtergreifung in der Ostukraine vorgehen. Trotzdem, am Schluss heißt es wieder, Putin ist daran schuld. Putin soll auch daran schuld sein, auch so wird in den deutschen Leitmedien penetrant agitiert, dass der Westen ihn jetzt anders behandelt. Dass wir, heißt es, Russland ab sofort nicht mehr als Partner, sondern als Gegner behandeln. Das ist offizielle Stellungnahme der NATO-Oberen. Putin ist schuld daran, dass wir, der Westen, Russland weltwirtschaftlich und weltpolitisch zu isolieren sucht. Richtig als Linie. Das ist die Ansage des amerikanischen Präsidenten Obama, Russland isolieren. Und auch wieder mit Putin ist schuld eingerahmt sind die Stellungnahmen, naja, jetzt gibt es halt ansteigende Sanktionen gegen Russland, von denen die Merkel sagt, die werden und sollen das auch werden, zunehmend untragbar für Russland. Dann gibt es noch diese Stellungnahmen von Obama und Merkel, dass sie für diesen Druck auf Russland militärische Mittel gar nicht nötig haben und insofern sie die nicht nötig haben, auch ausschließen, dass sie das zu einer militärischen Konfrontation fortführen. Das darf man sich dann als Fußvolk im Westen, in Deutschland, als ausgesprochen Verantwortlichkeit der westlichen Politiker dem Frieden gegenüber zurechtlegen und schätzen. Kriegt dann aber gleich anschließend eine Latte von Meldungen mitgeteilt, dass die NATO längst rund um Russland aufmarschiert. In Polen, in den baltischen Staaten sich neu stationiert. Ein Kriegsschiff nach dem anderen ins Schwarze Meer entsendet. Das wird berichtet, was der Westen dort militärisch längst unternimmt. Und wieder heißt die Moral von der Geschichte in den deutschen Leitmedien, Schuld ist natürlich Putin. Was da gemacht wird, das ist eigentlich das ganz elementare Strickmuster von dem, was ein Feindbild überhaupt ist. Ein Feindbild überhaupt ist. Das glaube ich hier auch schon auf einer Veranstaltung mal angesprochen gewesen. Ich will mal nur das Elementare heute rausgreifen. Was ist das ein Feindbild? Da wird der Gegner, der politisch beschlossene Gegner, der wird als ein solcher Charakter dargestellt, der so beschaffen ist, dass, und so heißt er das Sprachdenkmal, man ihm gar nicht anders kommen kann als mit Gewalt, weil der ist so, dass er nur Gewalt versteht. Die Sprache der Gewalt ist die einzige ihm zugängliche. Also soll der Gegner der einzige Grund dafür sein, dass behauptet das Feindbild, dass wir, der Westen, mit seiner Politik ihm mit Feindschaft kommen. Ich will das mal an einem Zitat vorführen, und da habe ich mir mit Absicht mal nicht so ein Zitat von den üblichen Verdächtigen, sagen wir mal die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die können das auch. Dieser Kohler ist da einschlägig. Aber ich habe wen anders genommen, das Leib- und Magenblatt der Grünen, die Taz. Und da schreibt der Moskau-Korrespondent der Taz, Klaus-Helge Donat, so: Russland huldigt als Staat und Gesellschaft. Das ist schon ein Hammer, da weiß man übrigens auch gleich als Bürger, der sowas liest, ja, da kann man nicht nur dem Staat so kommen, da muss man auch dem ganzen Volk so kommen. Russland huldigt als Staat und Gesellschaft noch immer Gewalt und Macht an erster Stelle. Was ist das? Okay, ich bin wach. Also Russland huldigt als Staat und Gesellschaft noch immer Gewalt und Macht an erster Stelle. Softpower kennt die russische Welt nur als fremde Erzählung. Wer bei Konfliktlösungen nicht auf Gewalt setzt, gilt als Schlappschwanz. Schwächlinge trifft Verachtung und es wird nachgetreten. Moskau will der Welt wieder diesen Umgang aufzwingen. Damit es nicht so weit kommen muss, sind klare Entscheidungen im Westen angesagt. Alle EU-Staaten sollten gemeinsam beschließen, den Verteidigungshaushalt um mindestens ein Drittel anzuheben, parallel zum Aufstocken konventioneller Streitkräfte und technologischer Innovationen. Der Westen würde nur wiederholen, was US-Präsident Ronald Reagan in den 1980ern vorexerzierte: Todrüsten ohne Tote. Ja, das ist.
Können Sie das nochmal sagen, wo das steht?
Das war in der Taz vom 29. April.
Ich persönlich halte mehr von persönlicher Erfahrung und von dem, was in meinem Leben ist, als das, was mir im Fernsehen oder auch in den Zeitungen teilweise vorgesetzt wird. Persönliche Erfahrungen privater Natur sind auch als recht wertvoll zu erachten. Wer die nicht hat, mag auch natürlich gerne auf Medien zurückgreifen, um sich dann ein Bild zu machen. Aber es ist immer ein Spiegelbild.
Das war ein Pro und Contra in der Taz und der hat sich so pro ausgesprochen. Den Titel habe ich jetzt mir nicht mit aufgeschrieben. Das ist jedenfalls kein Spiegelbild, sondern hier agitiert einer. Hier will richtig einer den Lesern dieser Zeitschrift beibringen, der Russe, als Staat und als Volk ist so, dass man ihm nur mit Todrüsten kommen kann. Der ist so, dass man dem so kommen muss. Das ist Feindbild. Wobei dieses mit dem Todrüsten ohne Tote, ja, das ist natürlich so, das soll den Westen schon wieder adeln und soll versprechen, das könnte doch ganz unblutig ausgehen. Was ist es? Was soll das? Was ist es für ein geistiges Bemühen? Da soll nicht eine Sekunde lang in den Köpfen von Lesern und Fernsehzuschauern eine offene Frage sein, welche zwei Parteien da mit welchen Ansprüchen eigentlich kollidieren an diesem Fall Ukraine. Nein, es soll vor jeder auch bloß Wahrnehmung des Konflikts dort schon eine Parteinahme festgeklopft sein. Putin, Russland, die Partei des Unrechts, der Westen, wir folglich nichts anderes als Vollstrecker des Berechtigten. Dagegen will ich jetzt wirklich mal ein bisschen versuchen, ganz sachlich mal zu sagen, was ist denn da für eine Konfrontation zustande gekommen? Fangen wir mal durchaus mit Russland an. Denn dieses Ende der bisherigen westlichen Politik der Europäischen Union, das hat schon was damit zu tun, dass Russland da ein Ende gesetzt hat. Was hat also Russland getan, was der Westen mit dieser mittlerweile erklärten Feindschaft bekämpft? Gehen wir es mal durch. Russland hat diese westlich ganz eindeutig unterstützte westliche Machtergreifung durch pro-westliche Kräfte in Kiew nicht anerkannt. Der Westen hat das aber gemacht. Er hat diese westlich gesonnene Machtergreifung in Kiew sofort als legitime Regierung anerkannt und nicht nur das gemacht, sondern hat auch weltpolitisch, soweit es in seiner Macht steht, dieser Regierung in der Staatenwelt Anerkennung verschafft. Russland hat sich dagegen gestellt. Russland hat zweitens seinen strategischen Stützpunkt Krim über ein Votum der dortigen Bevölkerung sich angeschlossen, meinetwegen auch sich einverleibt und hat eben diesen strategischen Stützpunkt Krim auf diese Weise dem ansonsten feststehenden westlichen Zugriff entzogen. Russland verurteilt drittens das militärische Vorgehen dieser neuen Machthaber aus Kiew in der Ukraine gegen Gegner ihrer Machtergreifung und hat, das ist mittlerweile im Rückzug begriffen, gegenüber diesem so langsam aber sicher entstehenden Bürgerkrieg in der Ukraine an den russischen Grenzen auf russischem Territorium seine Truppen stationiert. Und auf dieser Basis hat russische Außenpolitik viertens verlangt, dass die umstrittenen Machtverhältnisse in der Ukraine durch eine internationale Regelung entschieden werden müssen, mit maßgeblicher Beteiligung Russlands, und hat da auch ein Eckinteresse formuliert, was auf jeden Fall für Russland dabei rauskommen muss, nämlich so etwas wie eine Bündnisneutralität dieses Staates Ukraine. Und schließlich hat Russland tatsächlich in Gestalt von so einer rückblickenden Bilanz diese Osterweiterungspolitik der Europäischen Union und der NATO verworfen, hat sie charakterisiert als, das läuft auf eine einzige Einkreisungspolitik gegen Russland hinaus und das lassen wir nicht einfach so weitergehen. So, das hat Russland da gemacht. Was hat es denn da gemacht? Dieser Staat Russland stellt sich auf mit seiner Macht, stellt sich auf mit seiner Macht gegen einen solchen westlichen Rollback seiner russischen auswärtigen Macht. Lässt sich das nicht einfach Stufe für Stufe weiter gefallen? Und so etwas wie doch so etwas wie einen außenpolitischen Machteinfluss beansprucht dieser moderne Staat Russland offenbar. Das kann man dem entnehmen. So ein kapitalistisch gewordenes Russland beansprucht eben allemal an seinen Grenzen Staaten, die seinem kapitalistischen Aufstieg im Weltkapitalismus durch politische Geneigtheit zur Verfügung stehen. Ja, darauf besteht Russland, das lässt es sich nicht weiter einfach nehmen und setzt für seinen solchen Einfluss eben seine Macht, drohend auch seine Militärmacht ein. So viel mal zur Charakterisierung der Konfrontationsseite Russland. Gehen wir mal zum Westen. Dieses russische sich aufstellen gegen einen Rollback seiner auswärtigen Macht, das verurteilt der Westen. Das nimmt er nicht hin. Das will er nicht gelten lassen. Das verwirft der Westen, das verwerfen die westlichen Staaten, aber übrigens gar nicht so, dass der Westen einfach spiegelverkehrt auf derselben Ebene seinen Anspruch auf außenpolitischen Einfluss in der Gegend dagegen setzt. Er tritt gar nicht einfach an und sagt, wo ich doch dort in der Ukraine Einfluss haben will. Sondern der Westen, man höre sich die Stellungnahmen von der Merkel und vom Obama an, tritt gleich viel grundsätzlicher mit seiner Verurteilung an und sagt, was Russland da macht, nimmt der Westen nicht hin, weil das ist überhaupt eine Verletzung der Regeln des Staatenverkehrs. Das ist eine Verletzung der Friedensordnung zwischen den Staaten in Europa, so drückt sich die Merkel aus, die doch seit Ende des Kalten Krieges zu gelten hat. Die stellen sich also über den Konflikt als die übergeordnete Partei und verlangen von allen, auch von Russland, diesen Richtspruch westlicher Politik gefälligst zu respektieren. Im Namen der Ordnung erklären Sie das russische Vorgehen für nicht hinnehmbar. Das ist ganz interessant, weil dem kann man mal entnehmen, was die unter Ordnung der Staaten offensichtlich verstehen, diese westlichen Staaten. Ordnung herrscht unter den Staaten nach ihrem Standpunkt dann, wenn eine westliche Machtergreifung, wie eben diese Machtergreifung in Kiew und die damit vollzogene Machtausweitung von Europa und der NATO, wenn die in Ordnung geht, was im Gegenzug eben heißt, die Ordnung, die die beanspruchen, schließt ein solches Einflussstreben und ein solches Verteidigen von Einfluss durch Russland aus. Dieser Geschichte mit dem, Die Russen verletzen da, das ist das westliche Urteil, die Ordnung zwischen den Staaten. Die europäische Ordnung zwischen den Staaten, ja eigentlich sogar die weltweit zu gelten habende Ordnung zwischen den Staaten. Dieser Sache will ich mal noch ein bisschen gedanklich weiter nachgehen. Was ist es eigentlich? Eine Politik, die so vorgeht wie diese westliche. Wenn die westlichen Staaten so ihr Urteil fällen, dann unterliegt das folgender Logik. Wer mit der Ordnung sich durchsetzen will, der steht auf dem Standpunkt, sein Interesse, sein Anspruch soll immer schon bei allen anderen Beteiligten gelten. Der tritt an, wie Staaten im Innern Untertanen gegenüber, aber jetzt im Verhältnis von Staat zu Staat. Das, was die westlichen Staaten dort in der Ukraine und in der ganzen Region haben wollen, soll für die anderen Staaten so verbindlich sein, wie ein Gesetz für Bürger im Innern eines Staates verbindlich ist. Was hat das eigentlich für einen Grund, dass die westlichen Staaten so ihr Vorgehen organisieren? Immer gleich im Namen einer europäischen oder ganz einer Weltordnung ihre Ansprüche durchsetzen. Ja, der Grund ist eigentlich an diesem Fall Ukraine und an dem dargepflegten Umgang mit Russland mal extrem greifbar. Der westliche Anspruch, der will als Ordnung gelten bei den anderen Staaten, weil er eben nicht sich aufs Interesse, auf die Kalkulation der anderen Staaten, der Gegenseite verlassen will und davon abhängig machen will. Und warum westliche Staaten ihre Politik nicht von der Interessenskalkulation anderer Staaten wie Ukraine und Russland abhängig sehen wollen, das liegt ja auf der Hand. Weil eben dieser Anspruch der westliche Anspruch gegen das Interesse des Gegenübers ist. Die Ukraine, da erinnere ich jetzt an das, was in dem letzten Vortrag hier vorgetragen worden ist. Die Ukraine sollte ja nicht länger von ihren nationalen Interessen aus kalkulieren können, was der Ukraine, ja, diese jederzeitige Erreichbarkeit ist manchmal auch eine Nervensäge. Die Ukraine, das war ja richtig die Devise der europäischen Politik, sollte nicht mehr von ihren nationalen Interessen aus kalkulieren und sich aussuchen dürfen, was sie an Beziehungen zur EU passt und was nicht, was sie dort fordert, was sie an Beziehungen zu Russland passt und was sie da fordert. Russland sollte nicht kalkulieren können, wie sehr sein Interesse an einer Zollunion mit der Ukraine verträglich machbar ist mit deren Zusammenschluss mit der Europäischen Union. Da wurde doch ausdrücklich mal durchexerziert, hier will westliche europäische Politik etwas, was sich deswegen nicht auf Russlands Interessenkalkulation verlassen will, weil das russische Interesse ausgeschlossen wird. Keine Dreiergespräche war so ein Bescheid aus Brüssel. Das kommt nicht in die Tüte, dass die Europäische Union und Russland und die Ukraine sich an einen Tisch setzen und aushandeln, wer mit wem wie. Kein Vetorecht war auch so ein Sprachdenkmal vom Barroso, glaube ich. Russland hat kein Vetorecht, wenn ein wichtiger strategischer Nachbar Russland, die Ukraine, in Verhandlungen mit der EU über eine Assoziierung tritt. Ja, man hat es aus der westlichen Außenpolitik richtig zum Prinzip erklärt, da ist der Steinmeier auch immer mit unterwegs. An die Adresse Russlands erging die Aussage, das darf es nicht mehr geben, Einflussbereiche in Europa. Keine Einflussbereiche in Europa. Das ist natürlich nach einer Seite hin der reine Hohn, weil das die Parole dafür war, dass man die Ukraine gerade alternativlos in den westlichen Einflussbereich der EU holen wollte. Das ist der Grund dafür, dass diese westliche Politik des Vorrückens mit ihren Interessen in andere Staaten gleich als Staatenordnung, als Vollstreckung von Regeln zwischen den Staaten gelten will und sich nicht davon abhängig machen will, dass die einbezogenen und betroffenen Staaten mit ihren nationalen Interessen kalkulieren dürfen, was sie davon akzeptieren und was sie zurückweisen. Das hat übrigens richtig Prinzip. Man erinnere sich mal, wie westliche Politik im Nahen Osten argumentiert, wie europäische Politik in Sachen Nordafrika argumentiert. Immer wird man auf dieses diplomatische Prinzip stoßen. Westliche Politik tritt nicht in der bescheidenen Form an, dass man nationale Interessen an Landstrichen außerhalb der eigenen Grenzen vorträgt und mal schaut, wie sich das mit den Interessen der dortigen Staaten verträgt. Westliche Politik tritt im Nahen Osten mit dieser Parole von der Ordnung der Region an, tritt in Nordafrika mit dieser Parole der Ordnung der Region an, tritt überhaupt weltweit an, immer als Richter und Exekutor gleichzeitig für eine geltend zu habende Ordnung unter den Staaten. Und das liegt an dem Prinzip dessen, was diese Staaten vorhaben. Westliche Staaten verlangen immer etwas Unverträgliches von den anderen Staaten, mit denen sie in Kontakt treten und Kontakt haben. Nehmen wir mal das Wirtschaftliche. Das wirtschaftliche Verhältnis, das westliche Staaten zu anderen Staaten aufmachen, ist eben nicht das einer Arbeitsteilung, sondern das ist das Verhältnis einer Konkurrenz mit einer eindeutigen Gegensätzlichkeit. Es geht im wirtschaftlichen Verkehr westlicher Staaten mit anderen Ländern darum, das nationale Wachstum der westlichen Staaten mit zusätzlichen Quellen außerhalb ihrer Grenzen zu versehen. Das verlangt von den anderen Staaten immer schon auf der wirtschaftlichen Ebene, dass deren Wirtschaft immer nach Maßgabe des nationalen Wachstums in Deutschland, in Europa, in den Vereinigten Staaten von Amerika so etwas zu sein hat wie eine Quelle, wie ein Lieferant von Kaufkraft für das, was man gerade fürs Wachstum umzusetzen gedenkt, wie als Lieferant von billigen Vorprodukten für das, was man in der Kostenkalkulation zur Herstellung von Weltmarktwaren braucht und es immer auf dem Niveau eben genau des nationalen Wachstums, das in diesen westlichen Ländern zustande gebracht werden soll durch den wirtschaftlichen Verkehr von anderen Nationen. Ja, dann sind diese Souveräne nicht mit ihren Interessen eingeplant, sondern als dienende Quelle. Und dabei geht es dann ja gar nicht nur um so etwas wie Wachstum und Geld. Es ist ja gar kein Geheimnis, da decke ich nicht großartig was auf, dass es westlichen Staaten wie Deutschland oder den USA im Verkehr mit anderen Staaten auch beim wirtschaftlichen Verkehr gleich um mehr geht, nämlich um Quellen ihrer politischen Macht. Das wirtschaftliche Wachstum, das da aus der Weltwirtschaft rausgeholt werden soll, soll doch die Quelle von immer mehr Mitteln der politischen Macht dieser westlichen Staaten sein. Und wenn man sich das mal vorstellt, dafür sollen andere Staaten in der vertraglichen Beziehung zu diesen westlichen Staaten stehen, dann ist klar, die sollen für was Unverträgliches dauerhaft in dieser vertraglichen Beziehung stehen. Nämlich, dass die Macht der westlichen Staaten wächst ihnen gegenüber. Also bei Relativierung ihrer eigenen politischen Macht. Ja, wer so etwas vorhat, Machtzuwachs als Staat auf Kosten der anderen Staaten, mit denen man den Verkehr pflegt und dauerhaft pflegen will, ja, der ist natürlich gut beraten, wenn er sich auf den Standpunkt stellt, das darf nicht von der Interessenskalkulation der anderen Seite abhängen. Das muss für die gelten wie ein Ordnungsprinzip, dem sie sich einzuordnen, unterzuordnen und zu genügen haben. Sicherstellen das westliche Staaten so gut sie können dadurch, dass sie ihre eigene militärische, aber auch wirtschaftliche Macht für die anderen Staaten einfach unhintergehbar machen. Komme ich mal wieder zurück auf den Fall Ukraine, in dem das sehr weit getrieben worden ist. Da hat westliche Politik eine Strategie betrieben und die hätten sie auch durchaus ganz gerne weitergetrieben. Die hieß Integration, so harmlos, Integration solcher Staaten wie die Ukraine in die westliche Ordnung unter Partnerschaft mit Russland, ja unter Integration auch Russlands in die euroatlantische Gemeinschaft, so drückt sich der Kerry aus. Und jetzt geben sich westliche Politiker demonstrativ enttäuscht, dass das nicht weitergeht und folgern daraus, sie seien geradezu genötigt, jetzt anders weiterzumachen, nämlich eben mit den mittlerweile in die Tat umgesetzten und steigerungsfähigen Zwangsmitteln Russland gegenüber. Nur es ist ja so, wenn die westliche Politik sagt, sie setzt ihre Politik fort, muss jetzt aber, ist genötigt, das mit Zwangsmitteln zu machen, dann geben die auf ihre Weise schon kund, was für eine Sorte Politik sie da treiben. Wenn nämlich die Politik mit Zwangsmitteln gegen Russland die Fortsetzung ihrer Politik ist, die sie vorher nicht mit diesen Zwangsmitteln betrieben haben, dann ist das Ziel und dann ist der Inhalt dieser Politik eben einer, der nicht friedlich ist. Zu dem in der Konsequenz dann eben auch Zwangsmittel passen. Und das war ja eigentlich zu erkennen. Was hatte es denn eigentlich auf sich mit diesem partnerschaftlichen Anerkennen von Russlands durch die westlichen Staaten? Ja, das hat es gegeben. Formell wurde gesagt, wir respektieren Russland als einen anerkannten Staat. Und auf der Basis hat der Westen dann Folgendes gemacht. Er hat die Interessen Russlands auf allen Ebenen bestritten, untergraben und zurückgewiesen. Auf der wirtschaftlichen Ebene. Kaum beansprucht Russland, wenn es doch schon so viel an Europa durch das Liefern von Gas und Erdöl verdient, mit diesem Geld in Europa dann aber auch als Kapitalanleger tätig werden zu können, sagt die EU, nein, das kommt nicht in die Tüte. Dass Gazprom sich im europäischen Markt Versorger greift, wird unterbunden. Dieser Übergang zum Kapitalexporteur, zum Kapitalanleger wird Russland bestritten. Kaum sagt Russland, es habe zu seinen Nachbarstaaten wie der Ukraine wichtige Beziehungen und politischen Einfluss, bestreitet es der Westen und sagt, es gehört sich nicht. Setzt alles erst mit einer sogenannten bunten Revolution, dann mit einem regelrechten Machtergreifungsakt, jetzt im Gefolge von diesem Maidan, in Bewegung, um das zurückzuweisen. Strategische Position Russlands, Freundschaft mit dem Gaddafi Libyen, aber auch dieses Stützpunkt haben in Syrien unter Assad, wird bis an die Grenzen richtig des militärischen Austragens vom Westen bestritten und immer verknüpft, das gehörte zu dieser Doppelstrategie, mit dem dabei respektieren wir Russland partnerschaftlich als anerkannten Staat. Was da jetzt aufgeflogen ist, durch dieses russische, jetzt machen wir da nicht weiter, ist an dieser Doppelstrategie eben die Wahrheit von dieser Anerkennung. Die ganze Anerkennung Russlands als respektabler Staat durch den Westen war nichts anderes als eine diplomatische Absicherung einer vorangetriebenen Entmachtung Russlands. Das war diese Tour der diplomatischen Absicherung, Russland immer zu versichern, ihr seid unser anerkannter Partner und wenn wir da in Syrien was machen, in Libyen was machen, in der Ukraine was machen, dann ist es bloß ein Verhältnis zwischen uns westlichen Staaten und diesen dortigen Staaten. Das betrifft doch euch, Russland, gar nicht. Das ist nicht gegen Russland gerichtet. Genau genommen war dieses, wir anerkennen euch als partnerschaftlichen Staat, ihr bekommt sogar einen Stuhl an diesem G7-Tisch der Staaten, die so die Weltwirtschaft unter sich managen. Dann wurde es G8 und auch diese NATO-Russland-Kooperation. Genau genommen war diese ganze Anerkennung Russlands als scheinbar gleichberechtigter Macht der Sache nach nichts anderes, als Russland einzuladen, bei seiner Entmachtung, bei seiner praktischen Entmachtung auf allen Feldern mitzumachen. Stimmt doch zu bei Libyen. Helft uns doch bei der Entmachtung Assads in Syrien. Übrigens jetzt sogar noch. Russland hat die Verantwortung, bei der Entmachtung dieser Kiew-Gegner im Donezbecken zu helfen. Helft uns doch, da könnt ihr weltpolitische Verantwortlichkeit zeigen. Immerzu ist da genau genommen die Ansprache an Russland, die Anerkennung an Russland, die Form, in der ein Vorgriff gemacht wird auf das, was aus Russland werden soll, nämlich eine untergeordnete Macht. Das hat der Obama ja so schön ausgedrückt, als er gesagt hat, er sieht Russland eigentlich schon da, wo er es hinhaben will, nämlich als bloß eine Regionalmacht. Das war die bislang gepflegte Doppelstrategie einer Eroberung von westlicher Zuständigkeit, Macht und Einfluss gegen Russland, aber unter Einbindung von Russland und insofern friedlich. Und da ist es jetzt zu einem Ende gekommen. Und da gab es vorher auch schon zwei bemerkenswerte, von mir schon angesprochene Übergänge an diesem Fall Ukraine. Das war halt eine Verschärfung am Fall Ukraine, diesem Staat zu sagen, wir lassen euch als EU ein solches Schaukeln zwischen westlicher Verbindung und östlicher Verbindung als nationale Interessensabwägung nicht mehr zu. Das treiben wir zur Alternativlosigkeit und wenn der Staat Ukraine daran zerbricht, dann sorgen wir für die Machtergreifung der einen westlich gesonnenen Linie und bemühen uns um eine Art von Neuschaffung dieses Staates, der ganz westlich ist und wo der politökonomische und politische Einfluss Russlands zuverlässig gestrichen ist. Und da war eben eigentlich auch schon der zweite Übergang drin, dass wenn man in Sachen Ukraine als Westen noch in der Form der Anerkennung und eben dieses friedlichen Verkehrs so vorgeht, man da die Ukraine zu einem Fall macht, der lässt sich eigentlich Russland gegenüber gar nicht mehr handhaben als das ist ein von euch weit entlegener Fall, der euch gar nicht betrifft. Nehmt es nicht als etwas gegen euch, sondern da war ja erkennbar, hier ist der Ausschluss Russlands als alternative Einflussmacht und das direkte Wegnehmen einer Machtquelle für Russland der ganze Zweck der Operation bei dieser Westerschließung der Ukraine. Das hat aber Russland eben auflaufen lassen, setzt seine Macht ein und widersetzt sich dem, was schon gar nicht mehr bloß eine Beschneidung seiner auswärtigen Macht war und ist, sondern was richtig das Schmälern seiner Machtbasis zum Zwecke seiner Unterordnung und der westlichen Politik zum Ziel hat. Übrigens dieses Widersetzen, das da jetzt praktisch geworden ist und diese Diagnose Russlands, das ist doch gegen uns gerichtet, die hat der Putin schon längerfristig angekündigt. Der hat auf dieser Sicherheitskonferenz in München 2007 schon gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann nehme ich so. Jetzt hat er es so genommen, bekämpft diesen Rollback der russischen Macht und das bekämpft der Westen mit Feindschaft. Da will ich mal ein bisschen was erläutern, wie da gegen Russland so ein Übergang richtig zur Feindschaft der westlichen Staaten läuft. Und eigentlich will ich auch ein bisschen systematisch erläutern, was das eigentlich ist, dieser Fortgang des politischen Verhältnisses westlicher Staaten zu anderen Staaten zur Feindschaft. Laufen tut so. Die westlichen Staaten beschließen, das ist mal der erste Schritt, einen Ausschluss Russlands aus den Institutionen der Weltpolitik. Wollen auf der diplomatischen Ebene eine Isolierung dieses Staates in der Weltdiplomatie voranbringen. Bei den anderen Staaten diesen Staat Russland ausmischen. Und es ist nicht nur eine diplomatische Ansage, sondern das betreibt wirklich eine neue Lage Russlands in der Welt der Staaten. In der Frage, was die anderen Staaten Russland gegenüber für ein Verhältnis pflegen. Das ist der eine Schritt, der da gemacht wird, der vollzogen wird und der vorangetrieben wird durch die westlichen Staaten. Der nächste Schritt, der nächste Übergang findet in der Ukraine statt. Wenn die bislang so ein Fall des Zerrens, zu wem gehört dieser Staat mehr, zum Westen oder zu Russland war, dann ist die Ukraine jetzt regelrecht zur Front des Zurückkämpfens von russischem Einfluss geworden. Da wird Einflussbeseitigung durchgekämpft. Da war die Tinte unter dieser Genfer Übereinkunft noch gar nicht trocken. Da stand noch drin, es muss in der Ukraine international geregelt werden, dass es da wieder zu anerkannten Machtverhältnissen kommt und die nicht legitimen Gewaltverbände müssen entwaffnet werden. Das war offen gelassen, wer damit gemeint ist. Hatte der Westen unterschrieben, hatte Russland unterschrieben, aber die Tinte war noch nicht trocken. Da stand schon eins fest. Die westliche Politik hat gesagt, die legitime Staatsmacht dort ist die Kiewer Regierung. Und die, die sich ihr widersetzen, sind erstens Separatisten und Terroristen, weil sie bei dieser Regierung nicht mitmachen wollen. Und zweitens sowieso Einflussagenten Russlands und werden als solche ganz legitim bekämpft. Ja, das Liquidieren von Separatisten, das da jetzt läuft, das ist richtig anschaulich. Jetzt ist die Ukraine regelrecht zu einer Front geworden, an der die Einflussbeseitigung Russlands auch mit militärischen Mitteln durchgekämpft wird. Das Dritte, wie dieser Übergang geht, es sind diese Sanktionen. Was wird denn da eigentlich gemacht? Was ist dieses Zeug Sanktionen? Ja, da muss dann die westlichen Politiker, ist ja eine interessante Angelegenheit, da muss dann die westlichen Politiker den Handel, den ökonomischen Verkehr aus westlichen Staaten hin zu Russland durch unter dem Gesichtspunkt, wo gibt es da drin Abhängigkeiten Russlands für das Gelingen seiner Wirtschaft, die man als Waffe gegen Russland einsetzen kann? Handel, Wirtschaft als Waffe gegen diesen Versuch Russlands mit einer Modernisierung seiner wirtschaftlichen Basis im Weltkapitalismus zu was zu werden. Es geht übrigens bloß deswegen Russland gegenüber, weil sich dieses Land so entschieden hat, im Weltkapitalismus kapitalistisch seine nationale Karriere zu machen. Weil die nicht mehr sozialistisch sind, sondern eben genau das als den in der Staatenwelt mittlerweile ja durchgesetzten einen Weg gewählt haben. Staat macht man durch Kapitalismus im Innern und den Kapitalismus muss man gleich so machen, dass man wettbewerbsfähig, konkurrenzfähig auf dem kapitalistischen Weltmarkt ist. So, darum hat Russland sogar gekämpft, um die Zulassung, beispielsweise in der Welthandelsorganisation. Jetzt buchstabiert westliche Politik vor, dann sind dort jetzt Abhängigkeiten entstanden der russischen Wirtschaft und damit auch der Machtbasis dieses Staates von Lieferbeziehungen zum westlichen Weltmarkt, die man richtig als Schädigung dieses Erfolgswegs dieses Staates gegen seine Macht einsetzen kann. Und das Vierte, wie dieser Übergang zur Feindschaft längst praktisch vollzogen wird, ist eben diese Neuaufstellung der NATO als erst einmal noch Abschreckungsmacht rundherum an Russlands Grenzen. Was passiert da? Was ist es, dieser Übergang zur Feindschaft? Da verlassen die westlichen Staaten jetzt wirklich gründlich das Feld des Ringens um Interessen, mit Interessen um Interessen. Da ist vorbei mit dem, wir haben ein Interesse an der Ukraine, Russland hat ein Interesse an der Ukraine, wie weit reichen die Interessen? Das war eigentlich noch ein bisschen der Zustand bei diesem Gezerre, wem gehört eigentlich die Ukraine? Ja, es ist auch nicht mehr das, dass man den Einfluss Russlands außerhalb seiner Grenzen bloß verkleinern will. Es geht eigentlich gar nicht bloß um die Verkleinerung der grenzüberschreitenden Macht und Machtquelle Russlands, die da zurückgewiesen wird. Sondern dieser Übergang zur Feindschaft, der hat die Härte an sich, dass die westlichen Staaten die Macht des Staates Russland oder die Macht Russlands als solche, die dem Westen entgegensteht, als solche für nicht mehr hinnehmbar erklärt. Der Abbau Russlands als Macht, als Staat, ist jetzt ausdrücklich Ziel westlicher Politik. Das ist der Übergang zur Feindschaft. Und übrigens muss man schon mal sagen, Zeitgenossen im Land, Leute im deutschen Volk und so, die merken das. Die merken, dass da ein Übergang gemacht wird. Es ist der richtige Merker von den Leuten, die die Sorge haben, da könnte ja Krieg draus werden. Dieses Wittern einer Kriegsgefahr ist durchaus gar nicht so wenig verbreitet in der deutschen Bevölkerung. Da haben Sie auch einen richtigen Merker. Aber Sie machen auch etwas Unkluges. Die starren nämlich auf dieses, kommt es am Ende zum Einsatz militärischer Waffen? Das wäre das Schlimmste. Und vom Vergleich her, das wäre das Schlimmste, halten Sie alles davor für dann noch einigermaßen erträglich, für hinnehmbar. Dabei könnten Sie an diesem Fall Ukraine mal sehen, die Feindschaft wird doch längst gemacht. Die beginnt gar nicht erst, wenn die letzten Mittel des Austragens einer Feindschaft zwischen den Staaten, das Militär, sprechen. Offensichtlich versteht es westliche Politik auch vormilitärisch, das Schädigen einer zum Feind erklärten staatlichen Macht anzugehen und vormilitärische Waffen dafür in Anschlag zu bringen und einzusetzen. Überhaupt wäre dieser Fall Ukraine für so deutsche Staatsbürger, westliche Staatsbürger, halt für Zeitgenossen, mal eine Gelegenheit zu prüfen, ob das überhaupt ein kluger Gedanke ist, immer so einen Gegensatz von Frieden und Krieg zu denken. Ob das überhaupt stimmt. Man kann doch an dem Fall eigentlich mal richtig studieren, die Gründe für eine Feindschaft zwischen Staaten, in diesem Fall zwischen den westlichen Staaten und Russland, die werden im Frieden produziert und vorangebracht. Die liegen eben in diesem Ausdehnen außenpolitischer Interessen auf Kosten anderer Staaten. Dann heißt ja Friedensordnung, dass wie, was immer wie das erstrebenswerte Gegenteil zu diesem furchtbaren Krieg gedacht wird, dann heißt ja Friedensordnung gar nichts anderes als westliche Politik macht diesen Vormarsch und verlangt, dass alle anderen Staaten, wie Russland zum Beispiel, mit diesem Vormarsch Frieden halten. Dann ist das die ganze böse Wahrheit über das, was Frieden wirklich ist. Das Vorantreiben westlicher Interessen auf Kosten anderer Staaten, ohne dass es bereits kracht. Und diesen richtig fließenden Übergang, den kann man an diesem Fall Ukraine sowohl, was die Produktion von Feindschaftsgründen anbelangt, studieren, als auch wirklich das Vorgehen zur feindseligen Handlung. Schon vor dem Sprechenlassen von Waffen. Abgesichert wird das übrigens sowieso immer mit Waffen. Das ist der ganze Grund dafür, dass die NATO als Abschreckungsmacht rund um Russland neu sich aufstellt. Was stimmt wieder an dieser mulmigen Stimmung bei den Zeitgenossen ist, die kriegen schon mit, das ist nicht einfach die Fortsetzung der bisherigen Politik, da findet ein Wechsel statt. Da findet der Wechsel eben von diesem friedlichen Vorrücken zur erklärten Konfrontation statt. Worin besteht er eigentlich? Ja, dieser westliche politische Beschluss, jetzt erklären wir unsere Feindseligkeit gegenüber der Macht Russland als solcher. Der macht ja tatsächlich alle Verhältnisse und Mittel, die man dem jetzt neu angefeindeten Staat gegenüber hat, wandelt die um, zu lauter Hebeln gegen ihn vorzugehen. Wandelt das um in ausgesuchte Waffen gegen seine Macht, die dafür übrigens dann auch wirklich verpulvert werden. Das ist übrigens ein schönes Beispiel, was sich mal so Zeitgenossen überlegen können, wie sie eigentlich vorkommen in der Wirtschaft dieses Landes Deutschlands. Sie gehören jetzt zum Inventar einer Wirtschaft, die von den Regierenden durchgemustert wird nach Hebeln, wie man damit den Gegner Russland schädigen kann. So gesehen marschieren Leute für eine Feindseligkeit des deutschen Staates lange schon, bevor sie wirklich militärisch vielleicht auch nochmal marschieren müssen. Sollten Sie sich mal durch den Kopf gehen lassen, ob das ein zuträgliches Verhältnis für Sie ist. Was wirklich stattfindet, ist schon so etwas wie nicht bloß eine Fortsetzung, sondern eine richtige Umkehrung auch des üblichen Verhältnisses zwischen weltwirtschaftlichem Geschäft und politischer Gewalt. Der Normalfall ist eben der, vorhin mal ganz kurz angetippt. In solchen Staaten wie Deutschland, wie den USA geht es um nationales Wachstum von Kapital. Um ein solches gleich nationales Wachstum von Kapital, das die politische Herrschaft, der Staat, als Quelle ihrer Macht zuverlässig benutzen kann. Zum Beispiel im Fall Russlands, dessen Gas. Und da ist der Normalfall der, die politische Gewalt bis hin zum militärischen Machtapparat dient der Sicherstellung dieses Wachstums unter Benutzung auswärtiger Hoheiten. Das ist es umzu und die politische Gewalt ist das dafür erforderliche Mittel. Was jetzt passiert, ist die Umdrehung. Jetzt geht es der politischen Gewalt in Deutschland und in Amerika eben wirklich darum, die Macht des russischen Staates zu beugen und so gut es geht auf dem Weg dahin zu verkleinern. Und dann legt man das, was gestern das Umzu, der Zweck war, das wirtschaftliche Wachstum, die Wirtschaft, auch dafür gegebenenfalls als Quellen brach. Dann wird das in Sanktionen als Waffe verpulvert. Da wird also tatsächlich das Verhältnis umgedreht. Da wird die kapitalistische Wirtschaft mit ihrem menschlichen Inventar von den westlichen Staaten zu einem kriegsartigen Dienst Schritt für Schritt herangezogen. Und wie gesagt, das wird schon gemacht, ehe die Wirtschaft wirklich zu sowas wie Kriegswirtschaft wird. Wer macht es? Komme ich zu dem Punkt. Da gibt es schon ganz klare nationale staatliche Subjekte, die das auf die Tagesordnung setzen und betreiben. Die Diese neue Konfrontation mit Russland setzten an allererster Stelle mal die USA auf die Tagesordnung und dann auch gleich in die Tat um. Und von Deutschland und Europa kommt dazu als Beitrag eine laute Klage. Eine ganz laute Klage über Russland. Dass Russlands Politik die bislang mit ihm gepflegte Partnerschaft kaputt mache, das ist die Klage, die deutsche Politik zu dieser neuen Konfrontation beisteuern. Und da merkt man was Zweifaches. Das eine ist, da existiert offenbar so etwas wie ein geschlossenes westliches Bündnis gegen Russland. Die USA treiben die Konfrontation voran. Deutsche Politik erklärt Russland zur Ursache dafür, dass es jetzt zu dieser Konfrontation kommt, legt das also Russland zur Last. Andererseits merkt man auch was anderes. Das merken übrigens nicht nur solche amerikanischen Russenfresser wie dieser McCain, aber der hört es sofort raus. Der hört aus dieser Klage der deutschen Politik heraus, dass Europa, genau genommen vor allen Dingen eben die europäische Vormacht Deutschland, diese neue Konfrontation mit Russland an lauter Bedenklichkeiten knüpft. Und da will ich ein bisschen was erläutern über dieses Verhältnis. Die USA, was machen sie? Die stellen lauter sogenannte Gebote der Stunde auf. Und die haben es in sich. Die USA verlangen zum Beispiel jetzt regelrecht so etwas wie eine Umkehr überhaupt der Energiemarktordnung auf der Welt, insbesondere für Europa. Bei der Basis für Kapitalismus soll es zu so etwas wie einer neuen antirussischen Weltenergieordnung kommen. Natürlich mit den USA als Garantiemacht, die sich dabei auch noch wirtschaftliche Vorteile verspricht. Aber erstmal eben mit den USA als dadurch neu etablierte Garantiemacht in Europa und überhaupt im Weltenergiemarkt und damit bei der Basis überhaupt von Kapitalismus machen. Und das Zweite, was die Amerikaner als Gebot der Stunde vortragen, ist eben diese Neuaufstellung der NATO mit den USA als der Schutzmacht für alle europäischen Staaten, wo sie auch gleich so neu assoziierte Planen einzuschließen, wie demnächst vielleicht die Ukraine, Georgien, Moldawien und so weiter. Diese Neuassoziierung hat zum Inhalt, dann kann man die mit Waffen beliefern, so wie NATO-Partner auch, tut man sowieso schon. Und die USA verlangen im Rahmen dieser Neuaufstellung der NATO neue Aufrüstungsanstrengungen ihrer Mitgliedstaaten. Was die USA da machen, ist was Doppeltes. Indem sie sich als diese einzige, in dieser Konfrontation doch wohl eindeutig einzige Schutzmacht Europas reetablieren, ist das natürlich in erster Linie mal ein sich aufstellen gegen Russland. Aber es ist zweitens ein sich neu aufstellen in Europa, den europäischen Staaten gegenüber. Das ist nämlich die in dieser Konfrontation alleinige Führungsmacht USA verlangt von den europäischen Staaten, dass sie sich als die Beschützten zu definieren haben und deswegen als Alliierte den USA zuzuordnen haben und Beiträge zu bringen haben. Das verlangen die USA gleich mit und stellen dafür so etwas wie eine europapolitische Front und Zwangslage her. Die EU-Staaten sollen gar nicht anders können, als sich als US-Alliierte einzureihen als mehr oder weniger befugte Mitmacher und ihre nationalen Potenzen neu betrachten als Waffen für dieses Sanktionsregime, aber auch als Quelle für Waffen der neuen Aufrüstungsrunde. Das machen die USA gleich mit bei der Frontstellung Russland gegenüber. Und das machen sie im Übrigen erklärtermaßen als eine Art praktizierte Kritik an den europäischen Staaten und an der Führungsmacht Deutschland, als Kritik an dem, wie die bislang ihr Geld verwendet haben, wie die bislang ihre Macht als europäische Staaten verwendet haben. Es kommt in den Ruf bei den amerikanischen Politikern lauter unterlassene Bündnisleistungen, ja in gewisser Weise so etwas wie materielle Stärkung des neuen Feindes Russlands, Kollaboration. Ich lese euch mal so eine Stellungnahme vor von dem amerikanischen Militärminister Hagel. Hagel sagte, die NATO-Mitglieder müssen ihre Verteidigungsausgaben steigern, weil auf lange Sicht Russland den Zweck hat, die Ausdauer und das Engagement der von der USA geführten 28-Nationen-Allianz zu testen. Und jetzt kommt die rückblickende Kritik. In den letzten Jahren war eines der größten Hindernisse für Investitionen in die Allianz ein Gefühl, das davon ausging, dass das Ende des Kalten Krieges zu einem Ende der Geschichte führt und ein Ende der Unsicherheit zumindest Europa herbeiführt vor der Aggression durch Nationalstaaten. Russlands Vorgehen in der Ukraine lässt diesen Mythos platzen und leitet über zu neuen Realitäten, sagte Hagel. In dieselbe Richtung trötet der US-Außenminister Kerry und erklärt die Ukraine gleich zu einem Weckruf für die NATO. Also das ist beides gleichzeitig, eine Frontstellung gegen Russland und ein Einordnungsantrag der USA an die westlichen Alliierten, samt Kritik an dem, was die bislang mit ihrem Geld, mit ihrem kapitalistischen Reichtum und mit ihren außenpolitischen Beziehungen so alles angestellt haben. Und da vor dem Hintergrund liest sich jetzt die deutsche Politik schon ein bisschen klarer. Die deutschen Politiker, der Steinmeier voran, beschwören schon sehr auffällig, dass man im Fall Ukraine ein Ende der Eskalation zustande bringen müsste, ja sogar eine Deeskalation. Die beschwören, dass man die Fäden zu Russland, so drücken die sich immer aus, auch wenn es hart auf hart kommt, nicht abreißen lassen darf. Und das sind so Stellungnahmen, an denen man merkt, Deutschland, diese Führungsmacht Europas, die hat an diesem neuen Kurs der Feindschaft Russland gegenüber, den sie ja selber mit ihrer europäischen Ostpolitik mit herbeigeführt hat und den sie selber mit beschlossen hat, mit dieser Zurückweisung dieses russischen Jetzt. Aber Deutschland hat an diesem neuen Kurs der Feindschaft offenbar nicht nur etwas zu gewinnen. Legt das zwar Russland zur Last, gibt aber auch zu Protokoll, hier sieht es auch deutsche außenpolitische Interessen und Positionen in Gefahr. Das merkt man auch an dem, was deutsche Außenpolitik macht. Was probieren sie denn? Ja, die bemühen sich dauernd um eine Wiederbegrenzung dieser Konfrontation mit Russland auf den Fall Ukraine. Und die bemühen sich auch wirklich um so etwas wie eine händelbare Front Ukraine. Da hat die Merkel was Interessantes zu Protokoll gegeben, aufschlussreich. Bei ihrem Gespräch in Washington stimmten Merkel und Obama in der Einschätzung überein, Härte und Gesprächsbereitschaft bezüglich Russlands zugleich seien geeignete Mittel, der Ukraine zu helfen. Merkel erinnerte ihre amerikanischen Gesprächspartner daran, dieses Vorgehen habe sich schon in den Zeiten des Kalten Krieges bewährt. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Die Stabilität und Integrität der Ukraine und nicht das amerikanisch-russische Verhältnis müssten das Ziel der westlichen Staatengemeinschaft sein, sagte Merkel ihren Gesprächspartnern. Da merkt man, die ringen tatsächlich um die Begrenzung der Konfrontation mit Russland auf den Fall Ukraine. Die ringen auch darum, dass die Sanktionen, die sie mitbeschließen und mitmachen, gleichzeitig für Deutschland wirtschaftlich beherrschbar bleiben und vor allen Dingen auch wirtschaftsstrategisch für Deutschland beherrschbar bleiben. Und sie ringen drittens um so etwas wie, kann man denn in der Konfrontation mit Russland, dem Deutschland schon die ganze Affäre zur Last legt, kann man denn in der Konfrontation mit Russland nicht zu so etwas kommen wie operationalisierten Forderungen, deren Erfüllung man von Russland verlangt, bei denen man dann aber auch sagt, wenn Russland das erfüllt, dann ist auch erstmal wieder eine runde Konfrontation beendet. Es erweckt bei manchem vielleicht den Eindruck, deutsche Politik sei friedlicher als die amerikanische. Es ist aber nicht der Witz an dieser Politik. Sondern es geht bei dieser Politik allein um die Wahrung deutschen Einflusses auf das Geschehen. Um die Wahrung von so etwas wie deutscher nationaler Führungsmacht oder wenigstens Kontrolle über diese neue imperialistische Konfrontation, die Deutschland ja selbst mit an vorderster Front angerichtet hat. Und da die Kontrolle, möglichst viel Führungsmacht zu bewahren, dafür hat Deutschland nationale imperialistische Gründe. Denn Deutschland ist nun mal das Land, das so ziemlich die umfangreichste Nutzung von Russland als Wachstumsquelle betreibt und ist jetzt mit der Lage konfrontiert, dass diese wirtschaftlichen Beziehungen für Sanktionen zur Schädigung Russlands verheizt werden. Dabei geht es aber übrigens gar nicht bloß der deutschen Politik um einen in Euro berechenbaren Schaden. Deutschland kennt, die Merkel hat es neulich in einem FAZ-Interview eigentlich nochmal sehr schön ausgedrückt, doch als deutsche Machtposition, dass man es zu nützlichen Abhängigkeiten von Russland, zum russischen Staat gebracht hat. Dass man den in gesicherte Abhängigkeiten gebracht hat. Nützlich war diese Beziehung zu Russland und ist sie doch unter anderem, nehmen wir mal diese Energiegeschäfte, dass Russland so eine brauchbare, für den Konkurrenten Deutschland brauchbare Alternative zu dem amerikanischen Weltenergiemarkt war. Ja, der amerikanische Weltenergiemarkt, der war für den deutschen Wirtschaftsaufschwung, für das Wachstum und den Machtgewinn nicht immer zuverlässig kalkulierbar. Zum einen hinkt man da ab von diesen amerikanischen Multis. Vor allen Dingen hinkt man aber davon ab, dass die amerikanische Politik mit ihrem Weltantiterrorkampf diesen Weltenergiemarkt auch ziemlich unkalkulierbar machte. Da war Russland richtig eine für die imperialistische Konkurrenz Deutschland zuverlässige Energiequelle. Und die Abhängigkeit des russischen Staates dabei, die hat man auf die Habenseite in deutscher Politik geschrieben. Da hat man gesagt, ja, der braucht doch die, Russland braucht doch die Einnahmen aus der Energielieferung an Europa, weil damit finanziert dieses Land doch überhaupt seinen Aufbau im Weltkapitalismus. Da hat man sich sehr viel deutschen Einfluss auf den russischen Staat gut geschrieben. Und wenn man jetzt aber zur Erpressung Russlands zum Abgeben von Macht schreitet, dann gibt man auch diesen weltpolitischen Posten von Einfluss auf Russland preis. Verheizt ihn für die Auseinandersetzung. Es ist aber nicht bloß das, dass diese friedliche Eroberung, wie sie bislang noch betrieben worden war, jetzt an ihr Ende gekommen ist. Das stellt für dieses imperialistische Deutschland überhaupt so etwas wie die ganze Methode seines Erfolgs in Frage. Deutsche Politik, die ging nämlich die ganze Zeit über dieses, ich sag's mal, verlogene Doppelte nebeneinander. Und zwar sehr erfolgreich. Da hat Deutschland lauter neue ökonomische Abhängigkeiten des ganzen ehemaligen Ostblocks von Deutschland sich verschafft. Hat es geschafft, dass die europäische politische Direktive bis an die Grenzen Russlands sich als Raison der östlichen Staaten durchsetzt. Und hat das immer geschafft, das gehört zu dieser verlogenen Doppelstrategie, unter diplomatischer Einbindung Russlands. Unter der Parole strategischer Partnerschaft mit Russlands. Und das Zweite, was so einfach zu der deutschen Methodik der Machtausweitung gehört, ist, Deutschland wächst die ganze Zeit auf diese Tour als politökonomische Macht in Europa, als Führungsmacht dieses Staatenbündnisses, wächst politökonomisch in Sachen Wirtschaft und in Sachen politischem Einfluss. Und die machtpolitische Absicherung davon wird gar nicht durch Europa und Deutschland gemacht, sondern durch die NATO. Sprich im Wesentlichen durch die USA, von der sich deutsche Politik bislang dann immer bei Bedarf gekonnt distanziert hat. Und jetzt steht deutsche Politik mit einem Mal vor der nicht ganz kommoden Lage, dass ihr eigener Erfolgsweg in Sachen Ostausdehnung, in Sachen Aufwuchs zur europäischen Führungsmacht gegenüber Russland auch an dieses Ende gekommen ist. Und dass je eindeutiger die Konfrontation USA-NATO kontra Russland zum Bestimmenden in Europa wird, desto mehr praktisch feststeht, dass Deutschland selbst gar nicht die Schutzmacht seiner eigenen Machtposition in Europa gegenüber den europäischen Staaten ist. Dass Deutschland nicht Herr seiner eigenen Machtausdehnung ist, sondern so etwas ist und wieder werden muss, wie ein Mitmacher der USA als Alliierter in der NATO in einer Konfrontation, die man auf dieser Ebene austrägt. Dagegen ringt deutsche Politik, also von wegen friedlicher. Das ist ein Ringen um das Erhalten und weiterhin Benutzen errungener politökonomischer Macht als Führungsmacht Europas. Dagegen ringt deutsche Politik, und die Brutalität dieses Ringens besteht im Letzten darin, die Lösung soll Russland hergeben. Russland soll mit Zugeständnissen in Sachen Rücktritten bei seiner Macht deutsche Politik aus dieser unkommoden weltpolitischen Lage raushauen, indem es einwilligt, eben in Beschneidungen seiner Macht, dann könnte doch die Konfrontation Und darauf spielt die Merkel da an, in diesem Zitat, wieder mal, so wie damals bei der Sowjetunion, zugunsten des Westens, sprich Deutschlands, ausgehen. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Da gibt es also bei den Machern deutscher Politik ein bisschen Entscheidungsnöte. Die Macher der deutschen Außen- und Weltpolitik betreiben da eine etwas komplizierte imperialistische Entscheidungsfrage. Von Tag zu Tag müssen sie zwischen zwei Optionen hin und her entscheiden oder über die Kombination entscheiden. Die eine Seite heißt, wie viel Druck muss her auf Russland? Wie viel Druck will Deutschland organisieren, gemeinsam mit seinen Partnern gegen Russland, um dort nichts Geringeres als ein Stück Machtverzicht herbeizuerpressen? Und das ist eben nur als Alliierter der USA zu haben. Aber auf der anderen Seite will abgewogen sein, wie viel auch wieder Bremsen der westlichen Feindschaft, des Eskalierens, des Betreibens dieser Feindschaft und des demonstrativen diplomatischen Abstandhaltens von den USA sein muss, um sich als Adresse für Russland im Spiel zu halten. Um damit überhaupt so etwas wie eine eigene Rolle Deutschlands beim Ausfechten dieser Machtfrage in Russland, in Europa zu wahren. Diese deutschen Macher, die ringen also um so etwas wie den national nützlichen Einsatz von Drohung, von Erpressung, von vormilitärischer Schädigung Russlands, auch von neuer militärischer Drohung der NATO. Das ist, was die Macher bewegt. Das kriegt man übrigens mit, wenn die Kritiker aus dem Lager der politischen Elite sich zu Wort melden. Also wenn da diese Altkanzler Schröder und Schmidt sich zu Worte melden oder diese alten antisowjetischen Schlachtrösser wie der Bahr. Wenn die Einwände äußern, dann heißen die eigentlich immer, für Deutschland bringt es die Sanktionen nicht. Das ist kein Einwand gegen Sanktionen, das ist kein Einwand gegen Feindschaft, sondern das ist das Bedenken, dass Deutschland damit seinen machtpolitischen Fortschritt gar nicht im Griff behält und dessen Herr wird. Dann kommt auch manchmal noch diese komische deutsche Erfolgslüge, nicht Erpressung, sondern der Kniefall von Willy Brandt. Der hätte die Sowjetunion in die Knie gezwungen. Wirklich ein Quatsch. Aber der Sache nach ist das, was die Macher in Deutschland bewegt, eben dieses Abwägen und dieses Ringen um einen national beherrschbaren und dadurch nützlichen Einsatz von Drohung, Erpressung, vormilitärischer Schädigung und abschreckender militärischer Gewalt. Das schlägt in der deutschen Öffentlichkeit durch. Diese abgefeimte Kalkulation deutscher Außenpolitik müssen die normalen Menschen im Lande nicht verstehen. Verstehen sie auch nicht. Oft jedenfalls. Aber dass es da einen nationalen Streit gibt, dass es da einen nationalen Zwiespalt gibt, das kriegen die schon mit. Den Streit der politischen Führer, der politischen Autoritäten, den kriegen sie ja mit. Der wird ihnen ja in Gestalt von Talkshows jeden Tag serviert. Und also macht sich im deutschen Volk die Sorge breit, in was man da hineingerät. Diese Sorge ist manchmal wirklich einfach diese Sorge und wäre für die Leute ein guter Grund, mal darüber nachzudenken, nicht wo man da hineingerät, sondern wo man längst hineingeraten ist. Als was man als Untertan in einem solchen Land drinsteckt und in Konfrontationen geführt wird. In der Regel oder in vielen Fällen geht es aber ein bisschen anders weiter. Dieses, wo geraten wir da rein? Da ist der Keim für einen Fehler drin. Denn dieses, wir Deutschen geraten da in Not, das ist das Heikle, dass sich da die normalen Menschen gleich mit ihrem Staat, mit der Nation gedanklich zusammenschließen zum großen Wir. Es ist ein ganz schwerer Fehler, den sie sein lassen sollten. Denn es ist doch niemand anderes als dieser Staat, als diese Nation, der ihnen die Konfrontation beschert, die ihnen solche Sorgen macht. Aber der Regelfall ist, man schließt sich gerade mit dem Argument, da kommen schwere Zeiten auf uns zu, im Wir mit dem Staat zusammen. Und dann geht der Fehler des Gedankens leider seinen Gang. Denn wenn wir, also die Guten, in Not sind, dann will das Volk gar nicht mehr und muss das Volk gar nicht mehr ermitteln, sich gar nicht mehr frei dazu stellen, worin eigentlich die Konfrontation besteht, in die man da hineingeführt wird. Sondern dann steht gleich der Gedanke eigentlich fest, wenn wir die Guten in Not sind, dann kann als Ursache dafür nur in Frage kommen, und jetzt kommt ein moralisches Argument, Untäter, die uns in eine solche Lage bringen. Schuldige. Und jetzt kommt wiederum was Komisches. Die Schuldfrage, die ist schon ziemlich unterwegs im Bewusstsein der deutschen Bevölkerung. Aber das deutsche Volk ist sich überhaupt nicht einig. Die sind zwar in dieser schrägen Frage überwiegend unterwegs, aber wie sie sie beantworten, da gibt es keine deutsche Einigkeit. Die Untäter, die sehen die nämlich gar nicht eindeutig in einem, Putin. Da gibt es viele, die das ablehnen. Schuld haben für die auch die Amis. Ist keine kluge Analyse. Ja? Das ist eben nicht, was machen die Amis, sondern eben diese moralische Sicht der Dinge. Die sind schuld, dass wir Deutschen in eine Notlage gekommen. Schuld ist vielleicht auch Brüssel mit dieser doofen EU-Politik. Muss man nicht verstehen, aber wenn der Altkanzler, die oberste politische Autorität in Deutschland, Schmidt, sagt, die EU ist größenwahnsinnig, dann klingelt es auch beim einfachen Mann und der sagt, Brüssel ist scheiße. Und schuld sind vielleicht auch deutsche Politiker. Auch das ist unterwegs in der deutschen Bevölkerung, nämlich dieser Verdacht, da gibt es, statt dass deutsche Politik sich um deutsche Interessen kümmert, also um unsere, schwerer Fehler wieder, deutsche Politiker, die sind nichts anderes als Liebediener an den Amis, an Brüssel und so weiter. Also es gibt wirklich eine unentschiedene Bewusstseinslage in diesem deutschen Volk. Bei gar nicht wenigen ist da einfach erstmal noch der Stand des Bewusstseins, wir haben Sorge, dass da etwas auf uns zukommt, was uns nicht zuträglich ist. Bei anderen ist der Gedanke schon weiter, eben in dieser nationalmoralischen Schiene. Aber er ist auch da ein eigentümlicher Form unterwegs, nämlich dieser Unentschiedenheit der moralischen Schuldfrage. Und damit komme ich auf meine Einleitung zurück, das halten unsere Öffentlichkeitsarbeiter in den Leitmedien einfach nicht aus. Das können die nicht ertragen. Da drehen die durch. Die Nation in schweren Zeiten und das Volk ist nicht eindeutig entschieden bei der Schuldfrage. Das Volk, wenn sich Marietta Slomka und Klaus Kleber und so untereinander halten, werden sie sagen, das Volk pflegt eine nicht hinnehmbare Äquidistanz zu Amerika und Russland. Nicht auszuhalten. Dann machen sie abends ihre Sendung und sagen, Putin ist schuld. Übrigens greifen da gerade Nationalgardisten aus Kiew im Donezbecken gegen die dortigen Abtrünnigen durch. Putin ist schuld. Übrigens machen wir gerade Sanktionen zur Schädigung der russischen Industrie. Ja, da kommt es her. Die sehen sich, diese demokratischen Meinungsbildner, die sehen sich richtig herausgefordert in dem, was sie da mal zu Protokoll geben, was sie als ihren Auftrag sehen. Sie sind die Willensbildner des deutschen Volkes. Und wenn deutsche Politik eine schwierige Nuss zu knacken hat, dann sehen die sich beauftragt, dafür zu sorgen, dass das deutsche Volk wie ein Mann, vielleicht sagt Marietta Slomka wie eine Frau, hinter den deutschen Führern stehen und dafür muss man ihnen ein klares Feindbild vermitteln. Aber da kommt diese ekelhafte Übung her, die ich am Anfang charakterisiert habe. Und damit schließt sich der Kreis meines Vortrags. Gut, das soll immer alles zur Diskussion gestellt sein und unterwegs hat es keiner probiert, mich zu bremsen, außer manche Wecker und Handys. Aber jetzt könnte es ja noch gehen. Warte mal, es gab hier noch ein anderes Mikro.
Guten Abend, mein Name ist Andreas Zabel. Ich bin sowas wie ein Vertreter einer relativ jungen Generation. Ich bin nicht so ganz jung wie drüben die Leute, die vielleicht gerade ihr Abi schreiben. Ich bin nicht ganz so alt wie der Großteil der Leute, die jetzt zuhören. Aber ich kann nur sagen, ich bin im Osten der Stadt groß geworden. Ich bin mit dem ersten russischen Wort aufgewachsen, seit der dritten Klasse, was so viel heißt wie Frieden oder Erde, nämlich Mir. Das ist uns auch der Name der ersten Kosmosstation gewesen. Und ich habe eigentlich auch als Kind davon geträumt, mit allen Leuten, die ich so kenne, die mir im Leben begegnet sind, in einem ruhigen, vernünftigen Haus zu wohnen. Und irgendwie hat mich das Schicksal auch dahin geführt, dass ich vor 2 Jahren nach Russland gereist bin, dort eine Frau geheiratet habe. Und ich vertraue eigentlich eher darauf, dass wir einmal durch die gewissermaßen Ausgegorenheit der deutschen Politik, die zum Glück nicht hinter irgendeiner Schuldfrage zu 100% klären können, und über die Anbindung nach Russland und an den Westen und das Herz des Ganzen, nämlich meine Heimatstadt Berlin, erstens zu einem friedlichen Leben und einer friedlichen Zukunft kommen werden. Und allein schon, dass wir hier heute Abend sitzen, uns drüber in Ruhe unterhalten können, das ist eigentlich ein gutes Beispiel für Demokratie, wie sie funktioniert. Also kurz gesagt, meine Biografie kann dafür stehen, dass es friedlich geht. Und mein Fernziel, weil ich auch in Russland geheiratet habe, ist irgendwo, denke ich mal, vielleicht auch eine Eurasische Union mit Russland. Weil wir geografisch relativ nah beieinander liegen. Muss nicht Macht, Ausübung, Machtbereich, Strategie, Imperialismus, Intervention und so weiter heißen. Einfach nur ein friedliches, geografisches, politisches, wirtschaftliches Zusammenleben, wie in einer Familie oder Schulklasse oder Staat oder Haus, vielleicht auch mit Russland und Ukraine. Wir reden momentan drüber. Wir schmeißen uns ja nicht zu mit irgendwelchen Drohungen oder mit, weiß ich, sondern wir reden drüber und wir machen was. Wir bewegen unseren Geist hin. Und ich bitte immer nur vorsichtig zu sein mit der eigenen Wortwahl. Das ist sehr schön hier vorne gezeigt worden im Übrigen. Sie sind mit Worten sehr, sehr vorsichtig, weil nämlich das Denken, die Worte, die daraus werden, die dann vielleicht Volksmeinung irgendwann werden könnten oder irgendwo die Unsicherheit dann halt entflammen, die könnten dann ziemlich schnell zu einem Brand werden. Also denken Sie bitte auf Ihr eigenes Denken, auf Ihr eigenes zuerst. Aber ich wollte nur sagen, ich wollte eigentlich nur Frieden haben auf der Welt. Wundervernünftige Stadt. Irgendwann eine Eurasische Union vielleicht. Danke.
Ja, da hinten. Geht es auch ohne Mikro? Sonst?
Ja, es geht auch ohne Mikro.
Ja.
Du hast ja mit einer Medien... Oder du hast uns gesiezt, ist okay, wenn ich dich duze?
Bitte?
Du hast uns gesiezt, ich duze dich einfach, okay?
Alles klar. Linke
du. Du hast mit einer Medienkritik angefangen und geendet. Ich würde da voll mitgehen. Ich frage mich allerdings, wie dieser mediale Einheitsbrei tatsächlich konkret zustande kommt. Also wir haben in Deutschland keine klassische politische Vorabzensur, dass man seine Artikel vorher an das Bundespresseamt schickt und zurückbekommt. Wir haben große bürgerliche Medienkonzerne, allerdings gehören nicht alle Medien dazu, zum Beispiel die Taz nicht, auch die FAZ nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass viele Journalisten einfach denkfaul sind und die Meldungen der Nachrichtenagenturen übernehmen, nicht weiterforschen. Es gibt die Möglichkeit, dass sie feige sind, weil es so einen Mainstream gibt und man dann sagt, naja, wenn ich jetzt aus der Reihe schere, dann zeigen meine Kollegen mit dem Finger auf mich. Also wie erklärst du dir das, wie das zustande kommt? Dass alle dasselbe schreiben, obwohl viele sich ja als kritisch sehen und vielleicht auch als links.
Also erstmal muss ich sagen, bei diesem Medienzeugs kann man mal studieren, wie die wirkliche, real existierende Demokratie wirklich und real funktioniert. Das, was du darstellst, ist nämlich, die funktioniert wie eine Gleichschaltung. Und zwar als wie eine Gleichschaltung von lauter Journalisten, die schwer Wert auf die Pluralität der Meinungsbildung in ihren Medien Wert legen. Ja, wie das zustande kommt, das kann man eigentlich den Argumenten ganz gut entnehmen, mit denen die da unterwegs sind. Offensichtlich definieren freie Journalisten in einem Land wie Deutschland ihren ganzen geistigen Auftrag so, das, was passiert, vom Standpunkt der deutschen Nation her zu betrachten, zu beurteilen und darzustellen. Das ist das Argument, mit dem sie da hantieren. Das Argument, mit dem sie diese Anklage gegen Russland und Putin machen, lebt davon, sich auf den Standpunkt zu stellen, in welche Lage gerät da Deutschland? Durch diese Brille, durch diese nationalistische Brille bewerten sie den ganzen Vorgang und diese Bewertung machen sie zur Leitlinie des Berichtens, des Informierens über diesen Vorgang dem Publikum gegenüber. So erkläre ich mir das. Ein Berufsstand von geistigen Nationalisten. Das ist daneben, das will ich gar nicht bestreiten, bei denen, die diese Organe geschäftlich organisieren oder öffentlich-rechtlich organisieren, so etwas gibt wie, naja, die Verantwortung vor unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und unserem Land ist so etwas wie überhaupt die Einstellungsbedingung eines Journalisten. Möchte ich gar nicht bestreiten, das ist ganz bestimmt auch so. Was aber nicht stimmt an deiner Überlegung, ist es mit der Feigheit. Ach, wenn sie mal feige wären, die Schreiberlinge von FAZ, TAZ, Süddeutscher Zeitung und so weiter, oder die Journalisten von heute und der Tagesschau. Na, da wären sie halt feige, dann würden sie ihr Licht unter den Scheffel stellen, die Klappe halten und nur vermischte Meldungen produzieren. Aber die sind doch Kämpfer. Die reißen doch das Maul auf, die schreiben sich doch die Finger wund mit flammenden Artikeln und Kommentaren, in denen eben diese nationale, parteiliche Betrachtung der Konfrontation unterbreitet und dem Publikum zur Anteilnahme empfohlen wird.
Das glaube ich nicht. Also ich bin auch ein bisschen Insider und ich glaube, dass sehr wohl eine gewisse Angst da ist, weil sehr viele eben einfach Karriere machen wollen und nicht irgendwas schreiben, was wovon sie vom Chefredakteur einfach auf den Deckel kriegen. Und ich glaube
nicht, dass alle Journalisten aus einem nationalen Gedanken heraus so schreiben, sondern ich glaube, dass tatsächlich sehr viele, vielleicht betrifft das dann die, die etwas in den unteren Etagen arbeiten, einfach das schreiben, was der Chefredakteur hören will oder was die Zeitung hören will oder die Verantwortlichen der Zeitung. Und weil sie eben ihren Job behalten wollen. Und ich glaube auch, dass auch die feurigen Artikel dazu geeignet sind, Ruhm zu produzieren innerhalb der Zeitung. Also einfach, damit stehen sie einfach gut da. Und wenn, ich habe es selber eben auch erlebt, wenn ein kleiner Journalist daherkommt und in seinem Sender oder Zeitung irgendwas publizieren will, was vielleicht gegen den Mainstream gerichtet ist, dann kann er das nicht. Das ist meine Erfahrung.
Wie gesagt, das Letzte will ich gar nicht ausschließen, dass es das gibt, will ich nicht ausschließen. Aber wenn du zum Beispiel den Fall mit dem Ruhm ansprichst, dann muss ich schon sagen, dazu gehört auch ein gewisser Standpunkt, damit Ruhm gewinnen zu wollen. Ja, man könnte ja, ja, siehst du, aber an der Stelle macht ein Mensch auch das mit der Karriereabwägung und dem bürgerlichen Opportunismus, der einfach zum Leben in diesen Verhältnissen dazugehört, das will ich alles nicht abstreiten. Aber trotzdem entscheiden sie sich dafür, den Opportunismus so zu betreiben. Und wie die kalkulieren, ist mir ehrlich gesagt eigentlich egal. Ich will nicht mal ausschließen. Ja. Aber ich will nicht mal ausschließen, dass meine Rede heute Abend den einen oder anderen Journalisten auch mal ein bisschen erschrecken könnte. Vielleicht sind diese Leute ja auch geistig mal wandelbar. Was für einen Standpunkt sie dort vertreten. Und da lag eigentlich mein Hauptargument. Welchen Standpunkt die da vertreten. Und diese Berechnungen, mit denen sie das machen, sind mir eigentlich nicht so wichtig.
Deutschland sagt, was Deutschland Warum hören wir eigentlich nichts von anderen Ländern in Europa? Nee, nicht USA, in Europa. Mhm. USA kann ich mir vorstellen, was die wollen. Was
da geht. Ja, das ist so, also zum einen.
Warum hören wir nichts von den Spaniern? Von den
ja, ja.
Ja, was ja. Alle in Europa haben. Was sagen die eigentlich?
Insofern ist diese Affäre, ja, insofern ist aber diese Affäre auch ein Dokument davon, zu was für einer Sortierung zwischen europäischer Führungsmacht und Mitmachermächten es diese Europäische Union, sprich Deutschland, mittlerweile gebracht hat. Du hast vollständig recht. Ich war zufälligerweise während der Zuspitzung der Angelegenheit gerade in Italien. Die italienischen Zeitungen haben sich Folgendes herausgenommen. Da ging es richtig mit den Schießereien in der Ostukraine los. Was haben die italienischen Zeitungen berichtet? 5 Seiten über die Heiligsprechung der 2 Päpste. Ja? 2 Päpste heilig gesprochen, 2 Päpste, die Macher der Heiligsprechung, haben die Italiener 5 Seiten für gehabt. Unser Papa. Dann 2 Seiten, ist der Renzi ein echter, flotter Reformer für die Italiener. Letzte Seite, international vermischt es die Ukraine. Ja, pass mal auf, das ist so, der nationale Standpunkt solcher Länder wie Italien, Spanien, Griechenland erwähne ich vorsichtshalber erst gar nicht. Der nationale Standpunkt dieser Länder in der Führung und passend dazu dann aber auch in der Öffentlichkeit ist offenbar der, das ist eine Affäre, in der haben wir als Folgemächte Deutschlands eigentlich sowieso nichts zu melden. Vielleicht bleibt das nicht auf Dauer so. Es gibt ja dort eine Sorte von nationaler Gegenbewegung, die ist auch nicht schön. Hm?
Hallo?
Was ich auch noch sagen wollte, den einen Punkt wollte ich nochmal ansprechen, und zwar Bezahlen von Gas und Öl mit Dollars. Das ist Standard im Moment. Die Russen wollen ja daran drehen.
Ja.
Ja. Die Russen wollen, dass wir demnächst, also Putin hat gesagt, wir wollen, oder Gazprom, weiß ich nicht, Putin hat gesagt, wir sollen demnächst nicht mehr in Dollar bezahlen, sondern in Rubel. Ja. Mhm. Und was das für die amerikanische Wirtschaft bedeutet, wenn das Schule macht, weiß ich nicht. Ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber ich habe sehr oft gehört, dass das die absolute Katastrophe für die amerikanische Wirtschaft bedeutet. Wenn die Welt plötzlich nicht mehr nur in Dollars bezahlt, was sie jetzt noch tut, was passiert dann? Und das ist ein enormer Druck, glaube ich, der auch auf den USA lastet, was sie sich nicht gefallen lassen werden, glaube ich.
Man muss ja gar nicht ausmalen, worauf das hinausläuft, sondern erst mal sagen, was das ist. Das ist ein Stück russischer Wille, dem Weltmarktmonopol der USA in der Geldfrage etwas entgegenzusetzen, sich dem nicht zu beugen. Das ist mit Sicherheit ein nächstes Stück, was die USA unerträglich an Russland finden. Ja, das meine ich, steht jetzt schon fest. Wie das, was für Folgen das dann im Einzelnen hat, muss man gar nicht spekulieren. Naja, hoffnungslos ist das nicht. Bislang sind die Schulden, die Amerika hat, das Geld der Welt. Wie lange das allerdings geht, ist die Frage. So, du wolltest auch was sagen.
Ja, da. Hallo, ja? Thomas Peters, mein Name, ich bin Journalist der Rolle des Nachrichtenagentur. Ich habe also von dort berichtet, ich bin einer von denen. Ja. Bei allem, was du gesagt hast, hast du eine Sache vergessen. Und ich finde, es rückt die ganze Sache mal ein ganz anderes Licht. Ja. Und zwar, das ist die Meinung der 50
kannst
Millionen.
Du, kannst ich,
die Meinung der 50 Millionen Euro Ukraine, die sich sehr wohl entschieden haben. Die hatten die Wahl zwischen Russland und Europa. Und die Entscheidung der Ukraine
hat auf verschiedenen Ebenen stattgefunden. Das ist die normale Ukraine, das ist aber auch die ukrainische Elite. Ja? Und die Verhandlungen und die Entscheidungsprozesse zwischen Russland und Ukraine und Europa laufen seit über 10 Jahren. Ja? Das Assoziierungsabkommen ist erst seit 2007. Die Verhandlungen laufen erst seit dem Punkt, aber auch schon vorher unter Kutsch das auch schon. Die Ukraine hatten die Wahl zwischen dem System, was Russland anbietet, und dem System, was die Ukraine anbietet. Ja? Unabhängig davon, ob sich jetzt Ukrainer wirklich ethnisch als Russen oder Ukrainer begreifen, hatten sie die Wahl, wo sehen sie ihre Zukunft? Und wir haben schon gesehen, wenn man anschaut, dass sich sowohl die Oligarchen auf verschiedenen Leveln als auch im Dezember letzten Jahres, als die Leute auf den Maidan gegangen sind, eine sehr klare Entscheidung getroffen haben, wo sie die Zukunft des Landes sehen. Ja? Dass das doch zeigt, dass die Ukrainer sehen sich nicht als passiven Spielball zwischen Ost und West. Und diese ganze Diskussion, dass wir jetzt quasi diese ganze Krise begreifen als eine theoretische Ost-West-Konflikt der Linken und der Rechten, wie sie jetzt betrieben wird in Deutschland und auch überall woanders und auch unter den Russen, ja, ist eine Sache, die Ukraine völlig außer Acht lässt. Und meiner Ansicht nach ist das eine tiefe Beleidigung der ukrainischen Bevölkerung, die nicht in Betracht zieht, was diese Leute eigentlich wollen. Und die Annexion der Krim und auch was jetzt momentan im Donbass passiert, ist eine Sache, die unter Waffengewalt stattfindet, wo halt der normale Ukrainer keine Chance mehr hat, wirklich dem Ausdruck zu geben, was er wirklich will. Ja? Und um zu den Medien nochmal eine Sache zu sprechen, ich will jetzt nicht meinen ganzen Berufsstand in Schutz nehmen, ich weiß aber schon, ne? Und das sage ich von meinen eigenen Erfahrungen, dass es viele Kollegen gibt, die versuchen, sehr komplexe Situationen darzustellen und sowohl die russischen als auch die europäischen Fehler zu beschreiben. Und leider ist es dann so, dass wenn man einen Strich zieht, der Aggressor bleibt Russland. Der Aggressor bleibt Russland, weil Russland hat seine Truppen in die Krim geschickt. Russland hat seine Milizen, die Kosaken, die unter der Befehlsgewalt des russischen Präsidenten stehen, in den Donbass geschickt und geben der dortigen Bevölkerung keine Möglichkeit, sich ohne Gefahr physischer Gewalt zu äußern. Das ist meine Ansicht und ich finde, das haben Sie in deiner ganzen Ausführung völlig außer Acht gelassen. Und ich begreife das als eine tiefe Beleidigung der ukrainischen Bevölkerung.
Fange ich mal mit dem Letzten an. Also wird dir bei deiner Parallelisierung, die Oligarchen haben sich für den Westen entschieden, Teile des Volkes haben auf den Westen gesetzt, wird dir bei der Parallelität nicht wenigstens ein bisschen mulmig? Ja, aber wird dir nicht ein bisschen mulmig? Wird dir nicht ein bisschen mulmig, dass die Vögel, die dort schon sehr in der Form einer rabiaten Privatmacht den Griff auf die Ressourcen und auf die Wirtschaft des Landes haben, sich parallel verhalten zu manchen in der Bevölkerung, die auch sagen, im Westen wäre unsere Zukunft, da muss einem doch ein bisschen mulmig werden. Hä? Meinst du wirklich, dass die Zukunft der Oligarchen, wenn es die denn mal im Westen gibt, ich habe sogar daran meine Zweifel, dass das eine Zukunftsperspektive für die einfachen Leute in der Ukraine ist?
Das habe ich nicht gesagt.
Doch.
Doch. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass die Ukraine auf der Level der Elite und der Bevölkerung sich nicht als Spielball des Ostens des Westens begreift, sondern dass sie sehr wohl genau wissen, wo sie ihre Zukunft hintreiben wollen.
Du zitierst solche Meinungsäußerungen, die vielleicht teilweise sogar jetzt in Form von Wahlkreuzen ihren Ausdruck gefunden haben, die ich als Faktum gar nicht bestreiten kann. Aber du sagst einfach, wenn es das als Faktum gibt, dass sich Teile der Bevölkerung dafür aussprechen, dann muss ich das achten, dann muss ich das für richtig befinden, tue ich aber nicht. Wenn es diese Bevölkerungsleute in der Ukraine gibt, dann meine ich, machen die schwerstwiegende Fehler. Ich will das mal an dieser Ausmalung der Lebensperspektive machen, von der ich sogar glaube, das ist es bei einigen, die da auf dem Maidan unterwegs waren und die jetzt vielleicht diesen Schokoladenbaron da gewählt haben, gibt. Die mögen sich das ja ausmalen, dass wenn ihr Staat eine Westbindung hat, für sie dann dabei was herauskommt. Es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass die in dieser Frage recht haben. Wo haben die Leute eigentlich hingeguckt, die so entscheiden? Haben die mal hingeguckt, was passiert, wenn die Europäische Union sich östliche Staaten nicht wirklich als Vollmitglieder angliedert, sondern als Assoziierte angliedert oder sogar als Vollmitglieder angliedert wie Rumänien und Bulgarien? Was dann mit der Bevölkerung dort passiert? Das sind die Bevölkerungen, die in der deutschen Öffentlichkeit und von der deutschen Politik als die nicht hinnehmbaren Armutsflüchtlinge gehandelt werden, die schleunigst in ihre Heimatländer zurückexpediert gehören. Das ist ja der Fehler von denen, dass sie sich kein vernünftiges Urteil darüber machen. Welche Du musst aber in deinen Gedanken auch mal sortieren. Jetzt betonst du wieder den antioligarchischen Charakter dieser Bevölkerung, die da beim Maidan ist und wählt. Und kurz vorher hast du mich damit betören wollen, dass du gesagt hast, die Oligarchen und die Bevölkerung ziehen an einem Strang. Was denn nun? Nein, es ist nicht richtig. Die haben gerade einen der größten Oligarchen an die Macht gewählt.
Leute waren bewaffnet.
Aber ich möchte an der Stelle mal auf was Elementareres hinweisen. Lassen wir mal die Faschisten weg, die spielen da schon ihre Rolle. Und lassen wir auch mal solche Kalkulationen weg. Das, was ich als erstes mal zurückweisen möchte, ist, dass es ein sich gehörender Umgang mit einer Bevölkerung wäre, der einfach Recht zu geben. Bloß weil sie sich äußert, vielleicht sogar in größeren Stimmenanzahlen, ist es noch lange kein anständiger Umgang mit einer solchen Bevölkerung, der einfach Recht zu geben. Der anständige Umgang mit der ukrainischen Bevölkerung wäre meines Erachtens, ihnen zwei elementare Fehler mal klarzumachen, die sie anrichten. Der erste Fehler, den sie anrichten, ist, die können zwischen dem Wegjagen einer Regierung und dem Anschaffen einer neuen Regierung, zwischen dem Wegjagen von Oligarchen und dem Bestallen von Oligarchen als Machthaber offenbar schlecht unterscheiden. Das halte ich für einen dummen und folgenschweren Fehler von Kreisen, ich drücke mich ganz vorsichtig aus, der ukrainischen Bevölkerung. Und wenn ich einen anständigen Umgang mit Leuten pflege, dann sage ich ihnen, wenn sie einen Fehler machen, und lob sie nicht dafür, dass sie was gemacht haben, wenn es verkehrt war. Zweitens, die machen einen zweiten Fehler. Die können zwischen dem Anschluss ihres Staates, der politischen Macht an Europa und ihrem Anschluss an Lebensmöglichkeiten in Europa offenbar nicht unterscheiden. Die identifizieren da was, was überhaupt nicht identisch miteinander ist. Wenn nämlich der ukrainische Staat unter dieser neuen Regierung tatsächlich eine Anbindung an Europa bekommt, wenn er sie denn überhaupt bekommt. Und da gebe ich dir jetzt ein bisschen recht, aber ich ziehe es anders auf, ja. Dann ist das Erste, was damit feststeht, und das stand übrigens sogar schon in diesem vorgeschlagenen Assoziierungsabkommen drin, das Erste, was da drin feststeht, ist, dass alle bislang gewohnten Arten und Weisen von Ukrainern, sich als abhängig Beschäftigte in der Ukraine ein schlechtes Geld zu verdienen, sich nicht bessern, sondern die werden zugemacht. Das steht fest. Es steht fest, dass vom Standpunkt der westeuropäischen Prospektion dieser Ukraine die gesamte Industrie dieses Landes für so etwas wie kapitalistische Geschäfte nicht taugt. Und dass sogar die Landwirtschaft, wo diese Westukrainer überwiegend ihr Auskommen haben, die angeblich auf solche tollen Perspektiven in der EU setzen, dass diese Landwirtschaft, wenn da auch nur ein bisschen von europäischer Wirtschaftsweise Einzug hält, als erstes die vielen Massen raushaut, die da bislang noch irgendwie von leben. Was da so im Gespräch ist, ist eine kapitalistische Neuerschließung der Schwarzerdegebiete. Und wer übrigens mal in den Anschluss der DDR an Westdeutschland guckt, der kann sich da einen Modellfall vornehmen, wie es dann um das Leben von normalen Menschen in landwirtschaftlicher Produktion bestellt ist. Das Erste ist, dass die in Hundertschaften überflüssig werden. Aber wie gesagt, ich glaube nicht mal dran, dass der Anschluss der Ukraine an Europa, sollte er denn zustande kommen, über das Ziel, Russland zu schädigen und zurückzudrängen, für die Ukraine auf längere Sicht überhaupt was anderes vorsieht. Und wenn eine Bevölkerung sich daraus eine Lebensperspektive bastelt oder basteln lässt von politischen Vorrednern, dann macht sie etwas furchtbar verkehrt.
Aber welche Perspektive hat denn Russland zu
Du führt hier einen Streit, der ist insofern daneben, als er quasi verlangt, dass man sich in den Standpunkt eines ukrainischen Nationalisten versetzt und sich die Alternative überlegt, die dieser Staat selber übrigens schon sehr schwer ausgehalten hat, sich deswegen seit seiner Staatsgründung noch schon sogar vor der Orangenen Revolution zerlegt hat in seine Reichtumsquellen und deswegen die Machtmächte, an die man sich anlehnt, im Osten oder im Westen zu suchen, sich also schon deswegen zerlegt haben, entsprechend ihre Bevölkerung aufgehetzt haben, so als wäre hier das alles gar nicht gelaufen. Hier so zu tun, wir stellen uns hier in den Kopf eines ukrainischen Nationalismus, das lehnen wir sogar schon für Deutschland ab, wie du vielleicht mitgekriegt hast, für Länder, die deren nationale Perspektive in der imperialistischen Machtauseinandersetzung hineingetrieben worden ist, erst recht. Also was hätte besser getan, Russland oder nicht, ist erstens eine falsche Frage, zweitens lebst du auch hinterm Mond oder du hast das ganze Zitschin nicht mehr gekriegt. Deswegen muss ich, weil mich das schon ernsthaft stört, noch drei Argumente zur Wahl, die ja immerhin erst vorgestern war, sagen. Also irgendwie entweder du bist borniert verliebt in den Gedanken, den man durchaus im Sozialkundeunterricht lernt. Die Wahl wäre sowas wie die Verwirklichung des Wählerwillens und es ist schön, wenn man wählen gehen darf. Und dann entdeckst du dort, dass die ausgedrückte Sache, die ich schrecklich finde, wählen dürfen, nämlich glatt sowas wie eine Staatsräson, zu der es gleichzeitig wegen dem Streit um die Staatsräson einen Bürgerkrieg gibt. Also dazu zu sagen, die Wahl ist was Feines und Ausdruck von Wählerwillen, ist entweder borniert oder ignorant. Und deswegen muss ich jetzt nochmal fertig sagen, was die Leistung übrigens dieser Wahl war. Was die Leistung dieser Wahl war, mag, egal ob sich dort irgendwer einbildet, er hätte das gewählt, was er will. Was die Leistung dieser Wahl war, war weltpolitisch ein bisschen was anderes. Nämlich tatsächlich erstens die Affirmation von diesem Machtwechsel, der mit westlicher Hilfe zustande gekommen ist. Dass es um die Affirmation gegangen ist, kann man übrigens dem entnehmen, wie die Sanktionspolitik von Obama gegenüber Russland operiert hat. Wenn Russland dieses Wahlergebnis nicht anerkennt oder die Wahlabhaltung nach der Definitionsmacht der Amis stört, dann kann Russland mit der nächsten Sanktionsstufe rechnen. Also du musst dir mal klar machen, dass hier bei dieser Wahl sowas wie die Affirmation nach innen dieses Machtwechsels, der betrieben worden ist, gegangen ist, aber mindestens genauso wichtig, um die Nötigung dessen, dass Russland jetzt die veränderten Machtverhältnisse in der Ukraine anzuerkennen hat. Und das eigentlich so mit der süße Wählerwille hat sich da gerade ausgedrückt. Ich weiß nicht, entweder du bist wirklich sehr borniert oder sehr ignorant.
Ja, weil viele Sachen, die er gesagt hat, einfach nicht stimmen oder einfach viele Sachen ausblenden. Weil ich spreche nicht aus der Theorie. Das ist, Russland ist meine Heimat gewesen vor 15 Jahren. Ich muss mich nicht mit irgendwelchen Büchern informieren.
Wo man sagen kann, haben wir Julian Timoschenko und den Kollegen an die Macht gebracht, warum
Lukaschenko weiß man auch nicht, den trauen sie auch nicht so genau, die haben das Gefühl, dass sie als Kandidat fahren sind. Da hast du vollkommen recht. Und die Leute, die trauen ihren eigenen Wunschzettel.
Aber dann sag doch mal was dazu, was, wenn es denn so ist, was diese Wahlen für eine unglaubliche Zumutung sind. Schau mal, das ist, es gibt diese Wahl in der Ukraine, doch, tust du. Doch, weil du dich auf das Votum als respektables des ukrainischen Volkes berufst und ich sag dir, da haben sie einen schweren Fehler gemacht, jeder, der ein Kreuz dort gemacht hat, weil diese Wahl war ein Höhepunkt. Ein einsamer Höhepunkt in dem Zynismus, dass Wahlen nichts anderes sind als die Organisation des Volkes als willentliche Manövriermasse des Staates. Sowas von Höhepunkt, wie das da in der Ukraine durchgezogen ist, das findest du so schnell nicht. Wenn es eine deutsche Wahl gibt und eine Nahles gegen eine Merkel antritt, dann kommt in dem, wie bringen wir Deutschland vorbei, voran, ja glattweg zwischendurch nochmal eine Fußnote vor mit Renten. Mit Rentenübergängen in die Rentenverlängerung machen wir eine Zeit lang Rente mit 63, damit es dann flott in die mit 67 geht. Da ist ja allen Ernstes noch so etwas wie Lebensumstände, die der Staat für die Leute organisiert, angesprochen. Davon konnte bei der Wahl in der Ukraine definitiv nicht mehr die Rede sein. Das war erklärtermaßen ein Votum der Leute, wer die Macht haben soll. Pur, wer die Macht haben soll in der Ukraine. Und es ist von denen, die das organisiert haben, in der Ukraine selbst, aber auch von den ausländischen Betreuern, eiskalt hingestellt worden als flankierende Maßnahme zum Militäreinsatz im Osten. Als nebeneinander, in beiden Fällen geht es um, da ist mir wirklich der Kinnladen runtergefallen, in beiden Fällen, beim Ankreuzen wie beim Schießen, geht es darum, eine einheitliche Geschlossenheit zwischen Volk und Führung herzustellen. Den Beweis für eine Legitimität der Macht abzuliefern. Nichts anderes wurde über diese Wahl gesagt. Ich habe mich so gesehen, wenn du mich nach solchen Lebensfragen stellst, muss ich dir sagen, ich habe in der letzten Zeit viel zu viel Zeit meines Lebens für die Ukraine verbracht.
Genau, ich habe eine Wortmeldung gemacht, deswegen darf ich jetzt reden.
Wo ist eine Wortmeldung noch?
Habe ich schon gemacht, deswegen habe ich jetzt das Mikrofon.
Ja.
Ich wollte mal sagen, ich finde es super schlecht, wenn auf Redebeiträge, egal wie abweichend im Raum eingegangen wird mit du hast ja das doch alles angelesen oder sonst irgendwas. Also dann entweder man sagt, man geht halt drauf ein, kritisiert das, beschäftigt sich damit oder man sagt, geh nach Hause. Weil was bringt das denn bitte? Und ich wollte noch sagen, das war eine andere Sache, das hatte er eben gesagt, was haben die Leute denn dann in der Ukraine für eine Perspektive, wenn sich die Ukraine Russland zuwendet oder was ist dann los? Und da wurde so darauf eingegangen mit, da muss man doch schon den Kopf des ukrainischen Nationalisten haben. Also ich wollte nur erstmal sagen, muss ja gar nicht sein, wenn man diese Frage stellt, was haben die Leute da für eine Perspektive, sondern das ist doch der Fehler erstmal sozusagen, was ist, wieso muss man sich in dieser Frage eigentlich entscheiden, wenn man sagt irgendwie, die Perspektive ist vielleicht bei beiden Möglichkeiten, die jetzt der Ukraine aufgemacht sind, nicht besonders rosig. Wieso muss ich dann mich ausgehend davon entscheiden, entweder Russland oder Westen? So, da kann ja auch was ganz anderes daraus folgen. Da kann auch daraus folgen, vielleicht mal Schluss mit so einer Art von Abhängigkeit, in die sich meine Herrschaft da bringt. Also ich einfach erstmal nur, da muss nicht die Frage daraus folgen, ich positioniere mich in Richtung Russland oder Westen.
Ich will dieses Stichwort mit dem Nationalismus vielleicht an der Stelle kurz erläutern. Es ist gar nicht so selbstverständlich, sondern kritikabel. Was ganz selbstverständlich da die Perspektive ist bei der Frage, welche Perspektive haben denn die Leute, wenn sich die Ukraine an Russland anschließt? Wer so fragt, wer so denkt, für den ist es das Selbstverständlichste von der Welt, dass das Leben der Leute sowieso nicht durch die Leute entschieden wird, sondern durch die Machenschaften des Staates im außenpolitischen Verhältnis. Dem geht ganz selbstverständlich runter, dass das Leben der Leute sich darüber entscheidet, dass ihr Staat sie in irgendwelche Verhältnisse zu anderen Staaten führt. Das ist die Perspektive von Nationalismus. Und die will ich angreifen. Deswegen habe ich von Anfang an auch drin rumgestochert, Mensch, hast du Nerven zu sagen, die Ukrainer und die Oligarchen zusammen haben? Da ist mir schlecht geworden, weil ich sagen will, ist das denn dasselbe? Soll man das denn eigentlich billigen? Soll man das eigentlich billigen, dass den Leuten übrigens in Gestalt von Wahlen regelrecht institutionalisiert überhaupt das als das einzig verbindliche Angebot zur Betätigung ihres Interesses in der Politik gemacht wird? Du hast eine Chance. Wähl dir deine Führung. Die macht dann schon, was für dich an Lebensverhältnissen rauskommt. Wenn man das an irgendeiner Stelle mal richtig zum Gleichgruseln vor Augen haben will, dann muss man sich den Fall Ukraine angucken. Einen Präsidenten wählen, damit der einen in antirussische Frontstellung führt. Einen Präsidenten wählen, damit der mit dem Militär im Inland die Leute auch unter sein Kommando bombardiert, die ihn nicht haben wollen. So, und dann sagst du ernstlich, naja, immerhin, Mann.
Nein, das habe ich nicht gehört.
Hallo, ich wollte kurz fragen, welches Ziel hat diese Veranstaltung?
Das Ziel dieser Veranstaltung ist, erstmal deutschen Zuhörern, halt Leute, die in diesem Land ihre Existenz zu erledigen haben, zu erklären, in welche außenpolitische Konfrontation ihre Regierung in Partnerschaft mit anderen Regierungen sie führt, wenn sie die gewähren lassen.
Okay, nächste Frage. Geht es hier um was zu ändern, um eine Revolution?
Kann schon sein, dass das daraus folgt. Aber erstmal haben wir was viel Bescheideneres erstmal auszufechten. Du merkst doch, dass wir uns in der Erklärung dessen, was da eigentlich passiert, noch gar nicht einig sind. Und insofern würde ich das auch erstmal für das Thema der Veranstaltung halten. Sich mal einen Kopf darüber zu machen, worin deutsche Außenpolitik, europäische Außenpolitik, westliche Außenpolitik mittlerweile besteht und wie klar die mit den Sanktionsmaßnahmen beispielsweise machen, dass sie dafür ihre Bevölkerungen verhaften.
Also ich möchte noch mal sagen, manchmal habe ich das Gefühl, bei dieser Auseinandersetzung, mit welchem Eifer das geführt wird, dass wir hier die Revolution machen wollen für die Ukraine, die sie vielleicht aber selber machen sollten. Ich weiß auch nicht, ob es angesichts der wirklichen Gefahr, die im Moment auch herrscht, diese Kriegsgefahr, sinnvoll ist, jetzt zu streiten, wer jetzt Recht hat oder wer die richtige Sicht auf die Ukraine hat oder hin und her, sondern vielleicht einfach mal zu begreifen, dass ganz bestimmte Machtkonstellationen da sind, wie er das ja auch schon angerissen hat, von Russland aus, die ein berechtigtes Interesse an diesem Gebiet haben, sicherlich, und von Amerika oder von dem Westen aus, und wir irgendwo dazwischen hängen, wir in Deutschland und in Europa. Und ob wir wirklich jetzt unsere Zeit damit verplempern sollten, darüber zu diskutieren, was gut ist für die Ukraine, oder ob wir vielleicht mal einfach darüber nachdenken, was für uns gut ist oder was für Europa gut ist und nicht nur, was für die Amerikaner gut ist vielleicht oder für die Russen oder sonst was. Vielleicht sollten wir uns darauf auch mal besinnen.
Dankeschön. Ich war letzte Woche in Russland und ich habe mit vielen Leuten geredet und versucht, so für mich persönlich ein bisschen mir klar zu machen, wie die Situation ist. Und ich habe einige Dinge, die ich vorher nicht verstanden habe oder anders verstanden habe und die eigentlich ziemlich überraschend waren, mitbekommen. So, das Erste wäre vielleicht, die Bevölkerung in Russland ist gegenüber Putin eigentlich recht kritisch eingestellt. Aber was ich praktisch zu 100% gehört habe, ist, dass die Annexion der Krim ist seit langem etwas, seit langem mal was Richtiges, was er gemacht hat. Etwas, was von ihm erwartet worden ist, etwas, was von der Bevölkerung der Krim erwartet worden ist, und was auch strategisch für Russland und für die ganze Welt wichtig gewesen ist. Und das Zweite, was ich mitgekriegt habe, ist, die Bevölkerung in der Ukraine selbst, die Meinung der Leute hängt sehr stark davon ab, was für ein Fernsehen die gucken. Ja, es gibt Gebiete, oder sagen wir mal, die der Regierung, von der Regierung kontrollierten Gebiete, da ist das russische Fernsehen abgeschaltet. Dort, wo das russische Fernsehen nicht abgeschaltet ist, ist die Meinung praktisch diametral gegenüber oder entgegengesetzt als in den Gebieten, wo das russische Fernsehen abgeschaltet ist. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein bisschen ukrainisches Fernsehen gesehen. Also ich verstehe Russisch und ukrainisch verstehe ich ein bisschen auch. Und wenn man das guckt, hat man wirklich den Eindruck, dass die morgen in die EU eintreten und übermorgen den Euro bekommen. Ja, dieser Jatsenyuk in seiner Rada sitzt vor einer ukrainischen Fahne und einer EU-Fahne. Ja, als ob die schon in der EU sind. Ständig im Fernsehen bekommen die Euro-Symbole zu sehen, als ob die morgen das Hryvnia-Geld durch den Euro abgelöst wird. Ja, das ist doch völliger Käse. Dann braucht man sich ja auch nicht zu wundern, dass die so eine Meinung haben und so wählen. Und es geht ja noch weiter. Denen wird zum Beispiel suggeriert, dass die sogenannten Terroristen gar keine Russen sind, weil einem Ukrainer ist es eigentlich schwer zu vermitteln, dass ein Russe ein Untermensch ist. Denen wird gesagt, das sind irgendwelche Tschetschenen, Jakuten, Tschuktschen, also Leute, die eigentlich gar nicht slawische Wurzeln haben und auf die man ruhig draufhalten kann. So sieht das aus im ukrainischen Fernsehen. Dann braucht man sich auch nicht über die Ergebnisse zu wundern.
Doch, über das Ergebnis muss man sich nicht unbedingt wundern, aber gut finden muss man es auch nicht oder verständlich muss man es auch nicht finden. Weil es ist und bleibt ein Fehler von solchen Ukrainern, sich die Konfrontation, die ihre Regierung dort durchzieht, zu ihrer Sache zu machen. Was muss ich da schon zu sagen? Und insofern auch deine Berichte aus dem russischen Fernsehen, muss ich sagen, oder aus seinen russischen Reiseerfahrungen, muss ich sagen, ja, leider hat es offenbar auch Russland zu einer schwer patriotischen Bevölkerung gebracht. Ich sage dazu leider. Das halte ich nicht für ein besonders guten Einfall russischer normaler Menschen zu sagen, die Krim hat mir schon immer am Herzen gelegen. Haben die nichts anderes zu tun? Aber lassen wir das. Ich will auf einen anderen Punkt noch vorhin mal eingehen, weil bei dir das Stichwort mit dem berechtigten Interesse gekommen ist. Dazu möchte ich was erläutern, wieder unter Rückgriff auf diesen Fall. Russland hatte ein berechtigtes Interesse in Sachen Ukraine. Ich möchte davon abraten, bei der theoretischen Beurteilung, so wie du und ich sie machen. Ja, ja. Aber da das Recht, das berechtigt einzuführen, halte ich für verkehrt. Historisch vielleicht begründet oder so. Aber pass mal auf, das ist dieser Fall, wenn man den mal nüchtern betrachtet, objektiv betrachtet, da merkt man, welche Rolle wirklich das Recht im Verhältnis zwischen Staaten spielt. Da wird es nämlich klar, dass zwischen Staaten das Recht wirklich nichts anderes ist als der Anspruch von nationalen Staaten, hinter denen sie so viel Macht stellen können, dass andere Staaten das als berechtigt oder wie ein Recht anerkennen.
Wer hat Recht?
Ja, sondern, dagegen die wollte ich auch polemisieren, ja, in meinem Vortrag.
Die mag ich auch nicht.
Okay, dann muss ich noch eine Korrektur bei deinen Überlegungen anbringen, ist die fahrlässige Rede von dir, wir hängen dazwischen.
Zu gucken, wer hat Recht, wir haben immer eben so eine Meinung, die irgendwie auch so ein bisschen die Welt annehmen sollte und so weiter. Das ist ja, also da habe ich ziemlich.
Ja, das ist ein Fehler von Leuten, dass sie sich den Standpunkt ihrer Herrschaften zu eigen machen. Ihn als Legitimierten sich zu eigen machen, das sollten sie bleiben lassen. Sie sollen schauen, was die Staaten da machen, da haben sie genug mit zu tun. Eine fahrlässige Redeweise bei dir muss ich nochmal aufgreifen. Du sagst, Russland hat ein Interesse, jetzt lasse ich das berechtigt mal weg, die USA haben da ein Interesse und jetzt kommt ein Satz, da bin ich erschrocken. Und wir hängen dazwischen. Wen meinst du eigentlich mit dem Wir?
Europa.
Also du machst in Europa, du machst in Europa jetzt auch ganz locker den Zusammenschluss zwischen dir als Insasse Europas und den Regierungen Europas. Die Regierungen Europas hängen...
Ich auch als Bürger.
Ja, aber da gibt es einen Unterschied, weil die Regierungen Europas, die hängen nicht dazwischen, sondern die Regierungen Europas haben mit der Osterweiterungspolitik der EU das angerichtet, was wir da jetzt vorhaben. Wenn jemand hängt, ja, dann sind es die Insassen Europas, die in der Tat mitgefangen, mitgehangen, solange sie sich das... Okay. Aber ich muss ja nachhorchen, weil diese vereinfachte Ausdrucksweise von dir normalerweise für einen großen Fehler steht. Nämlich für diesen Zusammenschluss zwischen mitläufender Basis und politischer Führung.
Dass ich nicht genau gleichgeschaltet bin mit meiner Regierung oder mit den Regierungen, das ist ja wohl klar. Also das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt.
Okay, das... Dann hätten wir auch das geklärt.
Also ich wollte nur eine Bemerkung mehr erlauben. Also ich komme sozusagen aus Wiege des Bösen. Ich bin eine gebürtige Petersburgerin, wohne hier aber seit 15 Jahren. Von ein paar Jahren habe ich den ganzen Sommer auf der Krim verbracht. Und ich habe extra gesagt, dass ich aus Petersburg komme. Also die Insassen von Krim haben sofort festgestellt, dass ich sozusagen russische Russin bin, einfach wegen der Aussprache. Und Leute sind im Süden, wie Sie wissen, immer ein bisschen offener und geselliger. Und die haben mich selbst angesprochen und haben zu mir Folgendes gesagt. Ich weiß nicht, Eisverkäufer, Museumsmitarbeiter, ich war da als Museumsmitarbeiterin unterwegs, da sie sich eigentlich als Russen verstehen. Es ist einfach eine kleine Bemerkung zu dem Thema Annexion der Krim. Falls man, also ich habe auch Geschichte studiert, falls man Krim so sieht, gehört Krim auch nicht und gehörte nicht dem Russland, sondern war ursprünglich von Tataren. Und ich weiß nicht, wer Iphigenie in Tauris gelesen hat, dann weiß wahrscheinlich, dass die ursprüngliche Bevölkerung sind nicht Slawen, nicht Goten, sondern die tatarischen Minderheiten. Krim-Tataren, ja. Das Zweite, was ich noch sagen wollte, ich arbeite in Berlin oft mit den Touristen aus Ukraine als Stadtführerin durch Berlin. Und jedes Mal bin ich total überrascht, was für manchmal naive Vorstellungen meine Touristen haben. Die stellen solche Fragen, dass ich manchmal bis zu Tränen gerührt bin, weil... So hatte ich auch als kleines russisches Mädchen Vorstellung von Westen und von Kapitalismus. Alles ist so wie im Kino. Muss ich dann ehrlich sagen, meine Mama kommt mich seit 15 Jahren besuchen und nach 15. Lebensjahr hat sie nur, oder nach 15. Besuch hat sie festgestellt, endlich, dass es nicht alles so wie in Hollywood-Filmen. Und die Leute, mit denen ich arbeite, das sind normale Ukrainer. Sie kommen mit dem Bus nach Berlin und fahren dann nach Paris, sozusagen das ganze Westeuropa in einer Woche. Und dann jedes Mal, wie gesagt, ich staune, was für die rosige Vorstellung sie haben. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ja? Ja, das. Ja, das. Ich. Das sind. Was ich gerade erzähle, ist nicht politisches Statement, sondern einfach, was ich von den Leuten gehört habe. Und die dritte Bemerkung. Ich komme aus Petersburg, ich telefoniere immer mit meinen Freunden aus Petersburg, aus der Schule und so weiter. Und keiner von denen ist erfreut, dass Krim sozusagen zurückerworben ist, weil sie haben alle Angst, dass jetzt Russland das aufbauen soll. Also ich meine, das ist nicht unbedingt, dass alle sind total scharf auf Krim oder auf andere Regionen. Leute sind alle unterschiedlich, sie haben auch unterschiedliche Bildungsstand und unterschiedliche Erfahrung. Das ist auch so wie in Deutschland.
Ja, erstens, ich will sich entschuldigen für meine sehr schlechte Deutsch. Ich wohne nur halb Jahr in Deutschland. Ich komme aus Kiew und ich folge alles, was dort passiert. Haut nach. Achso, okay. Ist das besser? Okay. Erstens, ich versuche das ganz kurz anfassen. Erstens, zur Ukraine. Ehrlich gesagt, es gibt zwei Ukraine. Ja, Westukraine und Ostukraine. Und der Unterschied ist riesig, weil sie haben unterschiedliche ideale Systeme. Die erste war ungefähr 500 Jahre unter polnischem Einfluss und sie haben ganz europäische, zentraleuropäische, sagen wir mal, Mentalität, weil in dem Osten sind sie Menschen, postkommunistische Gruppe mit Sklavenmentalität. Das ist ein großer Unterschied zwischen die beiden. Und was jetzt in Ukraine passiert, ist nicht so sehr der Streit um zur Europäischen Union kommen, sonst eine komplizierte Sache von alles und noch was. Zum Beispiel Identitätsstreit oder etwas, die diese EU-Nahrungsabsage war einfach die Tropfen. Weil Korruption in Ukraine und das ganze System war so, dass Polizist und die Richter waren Verbrecher und Kriminelle Nummer eins. Es ist wie eine Stadt, wo alles so auf dem Kopf steht. Ja, was für Russland betrifft, also meiner Meinung nach, meiner amateuristischen Meinung nach, Pläne Putin sind viel komplizierter, als man hier denkt. Natürlich, hinter das alles steht nur eine Idee. Situation in Russland auf seine Seite zu kehren. Weil nationalistische Sentiment in Russland ist so groß jetzt, dann war er das nicht mit dem Krim und Donbass und so fort. Noch ein paar Jahre und ist seine Zeit in Russland gezählt. Ja, und natürlich erzählen ihm Menschen wie Dugin, wahrscheinlich wissen Sie, Dugin, eine Eurasier, Akademiker, erzählt, jetzt ist deine Zeit. Jetzt, atlantische Zeit war schon gewesen. Jetzt kommt Eurasien von Japan bis Lissabon. Und mit wem? Natürlich mit dir. Dazu brauchst du China. Also jetzt Russland, eine große, große Macht, orientiert sich von postindustriellen europäischen Kontinent Richtung China, industrielles Land. Also, ja, und das ist über Russland gesprochen. Zu Thema, Entschuldigung, es ist ein bisschen chaotisch, weil ich habe viele Fragen gesammelt und jetzt muss ich das in kurzer Zeit das alles anfassen. Ja, zu Thema Feindschaft gegen Russen. Darf man nicht vergessen, dass nach dem Krieg Feindschaft gegen die Deutschen war eine Faktor, die Westeuropa zusammengebracht hatte. Ich weiß nicht, ob dort Frankfurter Philosophische Schule hintersagt, weil das war auch so, dass sie viele Ideen haben für Europa bearbeitet. Und es zementierte Westeuropa wie eine Einheit. Jetzt schwierige Zeit für die Europäische Union kommt, braucht Europa auch ein Feindbild wie Russen. Also ich denke, dass hier kann man manche Parallele ziehen. So, deswegen. Okay. Entschuldigung, Mann, vor Steffi Deutsch.
Alles. Waren wirklich ziemlich viele Einfälle. Ich will mal zu einem was sagen. Erstmal, vielleicht kommen wir dann auf andere auch zu sprechen. Das liest man ja manchmal auch. So Sätze wie, es gibt eine Westukraine, es gibt eine Ostukraine und die Insassen der Westukraine haben eine europäische Identität. Ich lese diesen Satz und frage mich immer, was soll damit eigentlich gesagt sein? Was ist das eigentlich für eine Aussage? Was meinen die denn mit der europäischen Identität? Soll das heißen, naja, in der Westukraine möchten alle Flick werden? Oder möchten Sie alle Hartz-IVler werden? Möchten Sie Merkel werden? Oder möchten Sie autonomer in Berlin werden? Was soll denn das eigentlich? Das ist eine derartig selbstverständliche Zuordnung dieser Menschen zu einer außenpolitischen Orientierung des Landes. Und einfach die Behauptung, zwischen den Menschen und der außenpolitischen Orientierung des Landes gebe es ein Gleichheitszeichen, sodass es das innerste Herzensanliegen von jedem sei, was sich die außenpolitische Orientierung dieses Landstrichs gerade vorgenommen hat. Ich lehne diesen Blick auf das, was da läuft, ab. Und ich gebe mal zu bedenken, ob das überhaupt stimmen kann. Selbst wenn es in der Westukraine Leute geben sollte, die so einen Gedanken denken, ich bin europäisch orientiert, muss ich Ihnen sagen, die denken einen kreuzverkehrten Gedanken. Den würde ich auch sagen. Was meinst denn du, lieber Westukrainer? Was meinst denn du eigentlich mit diesem Quatschsatz? Hast du auch nur einen Blick auf die Klassengegensätze, auf die politischen Gegensätze in Westeuropa geworfen und mal zur Kenntnis genommen, dass diese Klassengegensätze und diese politischen Gegensätze zwischen Herrschenden und Regierten dass doch das ja wohl die Realität dieses komischen Westeuropas ausmacht. Wie kommst du auf die Idee, es gäbe eine europäische Orientierung, die man sich anziehen könnte? Dann ein kleiner Hinweis mal auf diese Überlegung, die du sowohl für Russland gemacht hast, als auch für Westeuropa. Um ein Land zwischen Führung und Volk oder ein Staatenbündnis wie Westeuropa zwischen Führung und Volk im Innern zu einigen, sucht man sich ein äußeres Feindbild. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass die Reihenfolge umgekehrt ist. Und dass es auch gar nicht um das Suchen eines Feindbildes geht, sondern dass solche Staaten wie die europäischen Staaten für ihren Machtgewinn ökonomisch und politisch diese Konfrontation zu Russland aufgemacht haben und diese Konfrontation zu Russland jetzt ihren Bevölkerungen allen Ernstes als Lebenslage einbrocken. Jetzt stecken die alle in dieser Konfrontation. Und jetzt passiert wirklich, teilweise jedenfalls, etwas, was ich gar nicht verständlich finde, was aber leider passiert. Nämlich, dass dann, wenn eine politische Führung eine Konfrontation mit einem anderen Staat ansagt, sich eine national gesonnene Bevölkerung ernstlich noch rücksichtsloser gegen die Frage stellt, wie komme ich in diesem Land überhaupt vor? Und überläuft zu der Frage, wie steht es um mein Land? Ja, das passiert, aber das ist ein schwerer Fehler. Das ist der schwerste Fehler, den national gesonnene Leute machen können. Insofern ist daran sogar was dran, dass politische Führer, wenn sie aus ihren Gründen, aus ihren politischen strategischen Kalkulationen eine Konfrontation mit einem anderen Staat aufmachen, sie, wenn sie eine national gesonnene Bevölkerung zustande gebracht haben, sozusagen als Kollateralgewinn ihrer Auseinandersetzung nach außen, eine Mobilisierung des Nationalismus innen hinkriegen, das ist schlimm, das gehört schleunigst bekämpft. Aber das ist aber in Russland, das stimmst du doch zu, oder? Ja, das gibt es in Russland.
Und das ist auch einer der Beweggründe, warum jetzt diese Krise auch in Russland weiter angefeuert wird.
Weil was?
Weil diese Krise in der Ukraine auch in Russland weiter angefeuert wird, weil Putin genau das befürchtet, dass genau das passiert, was in Kiew auf dem Maidan passiert ist.
Nein, erstmal liegt da genau dasselbe Verhältnis abstrakt betrachtet jedenfalls vor. Russland hat sich dazu entschieden, die politische Führung hat sich entschieden, dass die westliche Politik, die europäische und auch die amerikanische in der NATO als das zu nehmen, was es ist, nämlich als ein Angriff auf seine Macht und hält mit einer Konfrontation dagegen. Und in der Tat ist zu studieren, dass offenbar auch der russische Staat einer ist, der es zu einer national gesonnenen patriotischen Bevölkerung gebracht hat, die ihrer Staatsführung zugute halten, statt mal Bedenken zu bekommen, die ihrer Staatsführung zugute halten, dass sie in dieser Konfrontation standhält. Das ist, weil du einwirfst, gefährlich, zuallererst mal eine gefährliche Seite der patriotischen Gesinnung. Das ist unklug für das Schicksal der Russen. Aber wenn du das in Russland schlecht findest, dann geh bitte schön morgen sofort in Deutschland auf die Straße und bekämpf es hier. Ja.
Yeah. möchte gerne nochmal auf zwei Sachen Bezug nehmen.
Wir gleiten jetzt ein bisschen ab in so ein Einschätzungswesen der Kalkulationen und so weiter. Da würde ich sagen, das kann man machen, aber das macht man vielleicht besser informell. Ich halte es für nicht sehr erhellend. Ich halte es für nicht sehr erhellend darüber, was wirklich der Begriff dieser Auseinandersetzung, die da jetzt läuft, ist. Und insofern würde ich sagen, machen wir vielleicht einfach auch den Übergang zum informellen Teil, und wer jetzt noch weiter mit wem was ausfechten will, macht das dann eher in kleinen Kreisen. Ja?
Wird denn ein Nachdiskussionstermin angeboten?
Okay. Aber da können wir ja dieses allgemeine Verfahren vielleicht vorschlagen, dass Leute, die an sowas Interesse haben, da ihre E-Mail-Adresse in diese Liste eintragen, und wenn es den gibt, wenn es da so einen Nachdiskussionstermin gibt, dann kriegen sie das ja mitgeteilt. Weil ich kann jetzt nicht sagen, dass das zu organisieren ist. Ich fände es sinnvoll, aber das wäre vielleicht das schlauste Verfahren dafür. Machen wir an der Stelle mit dem offiziellen Diskutieren Schluss.